Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir sitzt der wunderbare, bezaubernde, großartige Daniel. Dass ihr heute nur uns beide hört, das ist so ein bisschen einer Umstrukturierung im organisatorischen Bereich zu verdanken. Wir wollten heute eigentlich eine Zuhörerfolge machen, aber unser Gast, der gute Steffen, der ist leider krank, musste kurzfristig absagen, deswegen hört ihr heute nur uns und deswegen auf diesem Wege alles Gute, herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen. Gute Besserung, Steffen, alles Gute für dich und wir hören uns dann hoffentlich bald.
Herzlich willkommen bei Blutrausch, einem Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian, bei mir ist der wunderbare Daniel. Normalerweise sollten wir ja zu zweit sein, doch leider ging das nicht so ganz, da Steffen erkrankt ist und deswegen wünsche ich ihm gute Besserung.
Was ist da passiert?
Ich habe versucht, dich zu doublen, aber leider war das ein bisschen zu viel Inhalt auf jeden Fall. Ich konnte mir den ganzen Text nicht merken. Ich dachte, das wäre immer lustig zum Einstieg.
Das ist ein sehr exklusiver Humor, den du da hast, aber okay, egal, gut, auf jeden Fall.
Exklusiver Humor ist mein zweiter Nachname, Vorname. Ich möchte aber trotzdem natürlich Steffen ganz ernst gemeint gute Besserung ausrichten.
Ich habe richtig Bock auf die Folge bzw. auf den Fall, den Steffen mitbringt, deswegen umso trauriger, dass er heute nicht bei uns ist, aber ich glaube, ich werde es fallmäßig adäquat ersetzen können. Ich habe einen Fall mitgebracht, den ich auch schon seit Bestehen des Podcasts auf meiner Liste habe, weil ich den unheimlich spannend finde, immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, warum auch immer, weiß ich gar nicht so richtig. Heute ist es also soweit. Ich habe hier ein Gläschen Wein geöffnet und richtig Bock, dir davon zu erzählen.
Ja, sehr, sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe hier auch ein kleines bisschen Wein. Nicht zu viel, nur etwas für den Geschmack.
Ja, ich habe hier einen wunderbaren Primitivo, der von meiner Amazon-Wishlist zu mir gesegelt ist. Da hat mir jemand eine große Freude gemacht und den werde ich jetzt heute einfach mal umsetzen. Prost.
Ja, cheers. Ich habe immer noch das Fläschchen vom letzten Mal, da ich ja quasi nie Alkohol trinke, reicht das, glaube ich, noch ganz, ganz lange. Vielleicht, bis wir uns irgendwann wiedersehen, dann lasse ich den kleinen Spuckschluck übrig.
Ja, geil, freue ich mich drauf. Wir haben auch noch einiges zum Abschweifen mitgebracht. Wir hatten nämlich so ein, zwei Fragerunden auf Instagram in der letzten Zeit und die müssen wir auf jeden Fall im Anschluss an den Fall noch aufgreifen. Das heißt, wir haben heute ein bisschen was zu tun.
Ja, nice. Das ist aber gar nicht schlimm, denn heute haben wir extra früh angefangen. Wir haben jetzt gerade... Nein, haben
wir nicht. Wir wollten früher anfangen, es ist jetzt trotzdem wieder 22:30. Naja, egal.
Wir waren stets bemüht.
Daniel, eine der Fragen war ja, die wir diese Woche auf Instagram verarbeitet haben, wenn man 3 Wünsche frei hätte, was würde man sich wünschen? Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Antworten.
Ja, ja. Habe ich dir auch geschrieben,
ja, oder nicht? Ja, aber wirst du natürlich gleich nochmal präsentieren müssen. Ich habe das nicht gepostet.
Ach so, okay.
Eine meiner Antworten, also ihr werdet das dann alles im Nachhinein hören, eine meiner Antworten nehme ich auf jeden Fall mal vorweg, denn das ist eine gute Einleitung für den Fall, über den wir heute sprechen. Einer meiner Wünsche wäre ein Haus im Wald. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich würde unheimlich gerne im Wald wohnen. In welchem Rahmen ist mir eigentlich egal. Also Tiny House, Jagdhütte, Forsthaus, keine Ahnung, irgendwas. Hauptsache im Grünen, Hauptsache keine Menschen um mich rum. Frische Luft, Platz für die Hunde und einfach meine Ruhe. Das ist ein Traum.
Also ich habe neulich noch mit einem Bekannten gesprochen, der übt einen handwerklichen Beruf aus und war jetzt infolge seines Berufs irgendwie auch bei einem Kunden, weil es da irgendwie einen Termin gab, der musste da was regeln und reparieren. Und der hat berichtet, dass er bei einem Kunden war, der quasi genau diesen Idealtypus von dir lebt. Also weiß gar nicht mehr, wo das genau war, auf jeden Fall irgendwo in NRW. Ein Mensch, der offensichtlich im Wald lebt, relativ autark und komplett aber auch gut versorgt ist mit Strom und, keine Ahnung, Wasser, wie auch immer der es gemanagt hat, keine Ahnung. Aber scheinbar scheint das zu funktionieren.
Ja, da geht einiges. Ich kenne hier auch so ein paar Häuser in den Wäldern, wo ich öfter spazieren gehe, wo ich einfach super gerne einziehen würde. Und es gibt so einen YouTube-Kanal, den ziehe ich mir manchmal ganz gerne rein. Das ist so ein Typ, der erkundet so verschiedene Spots in den Vereinigten Staaten. Der hat jetzt irgendwie so ein Video gedreht, wo der mit so einem jungen Mann gesprochen hat, der wirklich komplett ohne Strom, ohne alles in so einem kleinen Höfchen einfach in den zentralamerikanischen Staaten in so einem Wald lebt, hat mich übertrieben geflasht. Also wenn ich nicht auf Internet angewiesen wäre, um diesen Podcast zu machen, so wenn das nicht nötig wäre, um dieses Hobby aufrechtzuerhalten, dann wäre das genau mein Ding, glaube ich.
Ja, theoretisch könnte man das ja vielleicht mit dem Mobilfunknetz oder sowas bewerkstelligen, wenn du halt irgendwie so ein mega krasses Datenvolumen hättest oder so. Also, keine Ahnung. Ich glaube, möglich ist es, du müsstest halt nur irgendwo im Waldgebiet wohnen, wo auch Empfang ist. Ansonsten hätte ich noch die Frage, bist du in irgendeiner Form oder Weise in weihnachtlicher Vorstimmung?
Ja, ich bin zum ersten Mal seit langer Zeit irgendwie so richtig weihnachtlich gestimmt. Ich kann gar nicht sagen, wieso, aber
Geil.
irgendwie habe ich richtig Bock auf diese Vorweihnachtszeit, auf Weihnachten. Irgendwie geht mir das zum ersten Mal seit Jahren nochmal so richtig rein. Ich habe voll Bock.
Ja, geil, das freut mich. Cool. Lag vielleicht am Schnee neulich. Wir hatten nochmal Schnee im
Ja, aber
Dezember.
hier lag ja nur einen Tag, deswegen hat das nicht so viel ausgemacht, glaube ich.
Ja, bei uns war es schon ein bisschen länger, würde ich sagen.
Warum habe ich jetzt das vorweggenommen mit meinem Wunsch im Wald zu leben? Weil es einem eine gute Brücke schlägt zu diesem Fall, über den wir heute sprechen. Ein Fall, der bekannt ist unter dem Namen The Caddy Cabin Murders. Also man kann davon ableiten, dass da offensichtlich mehrere Menschen umgebracht wurden. Aber ich fange einfach mal der Reihe nach an. Schicke voraus, es ist ein
Ja.
Cold Case, aber ich bin der Meinung, oder wahrscheinlich nicht nur ich bin der Meinung, dass der oder die Täter relativ deutlich feststehen, einfach nur aus einem Mix aus schlampiger Polizeiarbeit und anderen Zufällen einfach nicht ermittelt wurden, aber doch relativ feststehen.
Kennt man ja irgendwoher, aber dann bin ich mal
Ja, haben wir
gespannt.
relativ häufig. Das Ganze beginnt im Juni 1979, also da fängt so diese ganze Story so langsam an. Da trennt sich Sue Sharp von ihrem langjährigen Ehemann James. Die beiden haben 5 gemeinsame Kinder und so hat Sue Sharp relativ lange gewartet mit dieser Trennung. Denn ja, 5 gemeinsame Kinder, das schmeißt man nicht mal eben so weg. Und dann eben auch als Frau eben in den späten 70er Jahren, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, da war das Ganze mit der Trennung noch eine andere Geschichte.
Ja, definitiv.
Sie ist zu diesem Zeitpunkt 34 und hat wie gesagt 5 Kinder. John, der ist 15, Sheila, die ist 14, Tina, die ist 12 und die beiden jüngsten Söhne Rick, 10 und Greg, 5. Sheila ist zu diesem Zeitpunkt selber schwanger, also die 14-jährige Tochter ist selber in anderen Umständen und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass Sue eben diese gewalttätige Ehe hinter sich lassen wollte, die nämlich auch den Kindern gegenüber gewalttätig war. Also James, ihr Ehemann, hat die Gewalt quasi nicht nur auf sie fokussiert, sondern auch auf die Kinder übertragen. Das war, glaube ich,
Ja.
für alle keine coole Zeit und keine coole Beziehung. Und er hängt auch scheinbar nicht sonderlich stark an den Kindern. Sie nimmt quasi dann alle 5 mit, als sie auszieht.
Ja. Und das ist für ihn
Ja,
okay,
das ist für
oder?
ihn okay. Er hat da offensichtlich, ist da emotional nicht sonderlich involviert. Weil es für
Ja.
eine alleinerziehende Mutter natürlich irgendwie so zu dieser Zeit relativ schwierig ist, irgendwie auf die Beine zu kommen. Sie hat halt auch keinen Job. Sie war quasi Hausfrau und Mutter, wie das in so traditionellen Familiengeflechten damals häufig noch der Fall war. Beschließt sie, nach Kalifornien zu ziehen. Von Connecticut aus nach Kalifornien, denn da lebt ihr Bruder und sie hat so das Gefühl, sie braucht vielleicht so ein bisschen diesen familiären Beistand, um einfach wieder auf die Beine zu bekommen. Sie
Ja.
lebt dann auch einige Zeit mit ihren 5 Kindern bei dem Bruder. Allerdings, ja, bleibt das natürlich nicht ohne Konflikte. Wenn man dann auf einmal mit 5, 6 weiteren Menschen unter einem Dach lebt, dann ergeben sich automatisch Konflikte und einer der Nachbarn belästigt die 14-jährige Tochter Sheila immer wieder so auf anzüglich sexuelle Weise, sodass sie dann, also die Familie dort nicht wohnen bleiben möchte. Und
Ja.
so suchen sie sich im nordkalifornischen Caddy eine eigene Wohnung. Caddy ist ein winziger Ort unter 100 Einwohnern, 81 um genau zu sein.
Ach
Ja,
krass.
und diese Häuser sind so komplett, also diese Caddy Cabins, das sind so Holzhäuser, die komplett in den Wald gebaut sind. Da führt eine Schnellstraße vorbei, so 100, 200 Meter weit weg und von der kann man abfahren und erreicht dann diese Caddy Cabin Resorts und hat dann einfach diese Holzhäuser vor sich. Ich habe dir davon alle mal so ein bisschen Bilder geschickt, dass du dich da mal einfühlen kannst.
Ja, also ich sehe das und ich sag dir ganz direkt, was meine Meinung ist, ja? Im Sommer oder Frühling, wenn die Sonne scheint, tagsüber, könnte ich mir vorstellen, mit dir einen Ausflug dahin zu machen. Oder in so ein Ambiente. Aber never ever würde ich freiwillig in so einen Wald ziehen, wo quasi Holz an Holz aushängt und man eigentlich dauerhaft Sorge haben muss, dass da irgendwie ein Killer vorbeikommt.
Ja, also man sieht auch auf diesem allerersten Bild, wo quasi das Haus so aus der Gartenperspektive fotografiert ist und wo man so sieht, dass da so die Treppe hochgeht ins Erdgeschoss und quasi so eine Kellerwohnung drunter
Ja.
ist. Man sieht, das sind diese Cabins, das sind jetzt keine luxuriösen, hochwertigen Häuser, das ist alles in einem relativ fragwürdigen
Also,
Zustand.
wie so fertig, genau, fragwürdiger Zustand auf der einen Seite. Also, es sieht wirklich runtergekommen aus. Nicht alle, aber einige. Und einige dieser Häuser, die man hier sieht, sehen aus wie solche Fertighäuser. Wie so mit einem Anhänger angeliefert und dann weggefahren. So
Gut
ungefähr.
möglich, dass es auch so ist. Also das allerletzte Foto, das zeigt diese Cabin, über die wir heute sprechen, heute. Also die stehen alle leer, und aber die stehen halt noch. Und
Ja.
dieses allerletzte Bild, da kannst du sehen, es ist nochmal so ein bisschen umgebaut worden. Es ist dann von diesem Ursprungshaus, das ist dann in so ein, ja, Holzhaus-Look umgebaut worden. Also als ob das so aus so Stämmen errichtet worden. So eine Log-Cabin nennt sich das. Aber es ist natürlich total verfallen und heruntergekommen, weil es eben, wie gesagt, seit Jahren leer steht.
Ja, sehen aus wie so Grillhütten ein Stück weit. Nein, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es was Romantisches hat, aber wie gesagt, ich finde es schon durchaus unheimlich, wenn man halt so abgeschottet von der und abgeschieden von der Zivilisation irgendwie lebt, mitten im
Ja, wir
Wald.
kommen da gleich zu. Ich will dir nur kurz noch ein Bild zeigen. Das ist das vierte, glaube ich, was ich dir geschickt habe. Da sieht man diese Bundesstraße, die unten vorbeiführt und dann quasi diese Abfahrt zu den Häusern in den Wald. Also das ist quasi die Ortseinfahrt.
Ja, okay. Ja, krass, dass es sowas gibt.
Und ja, was heißt romantisch, aber auch so ein bisschen komisch. Ich glaube, dass dass auch diese kleine Gemeinde, einfach 81 Leute, die so idyllisch im Wald leben, ich glaube, dass das für so eine Frau, die so eine turbulente Zeit hinter sich hat und mit ihren Kindern zur Ruhe kommen will, ich glaube, dass das wie so ein sicherer Hafen auch wirken kann. Eine überschaubare Gemeinde, auch offensichtlich nette und hilfsbereite Menschen, das hört man immer wieder, die sich halt alle untereinander kennen. 81 Leute, ganz klar, ne? Und eben im Wald gelegen, also paradiesisch gelegen.
Ja, also ich glaube, wenn das stimmt, also das muss ich vielleicht an der Stelle ein Stück weit relativieren, wenn man wirklich in so eine coole Gemeinschaft reinkommt, bei der man wirklich das Gefühl hat, irgendwie, dass ganz viel Vertrauen herrscht und irgendwie, dass man aufeinander aufpasst und sowas und sich gegenseitig hilft, dann kann das, glaube ich, durchaus auch ein schönes Gefühl sein. So, also ich will es jetzt nicht komplett madig machen.
Der Start ist ein bisschen schwer. Sue Sharp hat da erstmal nicht so den allerbesten Stand. Die Leute finden das so ein bisschen komisch, dass da eine Frau, auch noch eine relativ junge Frau mit 5 Kindern kommt und haben dann erstmal relativ schnell die Meinung, dass sie wahrscheinlich ein Flittchen ist. Sorry für die Wortwahl, aber.
Das war so das damalige, das wahrscheinlich auch die damalige Sprache
Ja,
zu der
genau, einfach
Zeit.
dieses Klischee-Denken, das passt halt einfach so nicht ins Bild zu diesen starren Moralvorstellungen, dass da einfach eine Frau in dem Alter 5 Kinder, aber kein Mann, ne? Also was heute ganz normal wäre. Aber sie redet dann irgendwann auch mit ihrem Bruder und mit Freunden und sie sagt, sie weiß, dass die Leute im Ort anfänglich so ein bisschen kritisch ihr gegenüber eingestellt waren, aber sie rechnet denen sehr hoch an, dass keiner das ihr gegenüber jemals formuliert hat, auch den Kindern nicht gegenüber, und dass man ihr die Chance gegeben hat, dass man sie kennengelernt hat, und sie lernt die Leute dann kennen und ist dann letzten Endes auch froh, dass sie dorthin gezogen ist, denn die Nachbarschaft stellt sich eben als sehr, sehr offen und sehr hilfsbereit heraus.
Ah ja, okay.
Sie wohnt mit ihrer Familie in der Cabin 28, dieser Blockhütte 28, die wurde vorher vom Sheriff von Caddy bewohnt, aber der ist dann umgezogen und so ist das dann frei geworden und die Familie Sharp konnte da einziehen. Es ist ein relativ schlichtes Holzhaus. Also ich habe auch Fotos vom Interieur gesehen. Es ist halt wirklich jetzt nichts Besonderes, aber eben gemütlich, ne? Die Söhne teilen sich ein Zimmer, die Töchter teilen sich ein Zimmer und Sue teilt sich teilweise das Zimmer mit den Töchtern und schläft auch oft im Wohnzimmer. Also das ist so, es ist relativ klein und besonders viel Privatsphäre wird da auch nicht herrschen, eben mit 6 Menschen. Aber es passt schon. Tina und Sheila, also die beiden Töchter, wie gesagt, 12 und 14 und Sheila 14 und schwanger, die sind dann auch immer wieder mal bei Freunden, bleiben auch mal irgendwie tagelang dann da, einfach um so ein bisschen dieser Enge zu entkommen und um dieser mangelnden Privatsphäre zu entkommen. Die Söhne, speziell der älteste Sohn John, der findet irgendwie relativ schnell auch Anschluss da in dem Bereich, der findet auch Freunde.
Also alles Leute, die dort auch leben in Caddy
Ja,
Cabin.
beziehungsweise ein bisschen weiter weg. Also sein bester Freund Dana Wingate, der kommt aus Quincy. Das ist, glaube ich, so 9 Meilen weit weg ungefähr.
Okay.
Und wenn du dieses Foto siehst, auf dem 4 Menschen drauf sind, eins der Fotos, die ich dir geschickt
Ja.
habe, also oben links ist Sue Sharp, daneben rechts ist ihr Sohn John, der älteste Sohn. Darunter ist ihre Tochter Tina, die wie gesagt 12 ist, und ganz unten Das ist Dana Wingate, der beste Kumpel ihres Sohnes John. Jetzt ist diese Fotokollage natürlich nicht ohne Grund so zusammengestellt. Das werden die vier Opfer sein, von denen wir heute sprechen. Aber wie gesagt, ich möchte der Reihe nach vorgehen.
Ja, ich habe es fast vermutet.
Die Fotos natürlich, das nochmal der Vollständigkeit halber für die Leute, die uns zuhören, die werden natürlich auf Instagram zu finden sein. Insofern der obligatorische Aufruf, folgt uns bei Instagram, lasst die Community wachsen. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht.
Ein kurzer Werbeblock.
Ja, es wird noch ein späterer Folge, der wird ein bisschen länger
sein. Gibt es nicht irgendwie auch immer im Fernsehen diese ganz kurzen Werbeblocks? Achtung, in 10 Sekunden geht es weiter. Folgt uns bei Instagram. So ungefähr war das.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du beim nächsten Mal irgendwie so einen coolen Sound einspielen. Das ist eigentlich cool. Immer wenn wir Werbung
machen. Ja, okay, ich singe dann irgendwas. Okay.
Ja.
Also Familie Sharp lebt sich dann, wie gesagt, sehr gut ein. Sue findet diverse Neben- und Aushilfsjobs, womit sie es schafft, ihre Familie so über Wasser zu halten. Die Familie ist gut eingebettet in die Community und lebt da mittlerweile auch seit über einem Jahr. Also wir begeben uns in den April 1981. Das ist die Zeit, von der wir jetzt sprechen werden. Also die sind da jetzt schon einige Zeit ansässig und wie gesagt sehr gut integriert, schaffen es ganz gut als Familie irgendwie zu funktionieren und Sue hält das Ganze so ein bisschen mit Nebenjobs aufrecht.
Okay.
Es ist ein Samstag, der 11. April 1981 und Sue ist mit den Kindern einkaufen in Quincy, wie gesagt so gute 9 Meilen. John nimmt dann seinen besten Freund Dana eben mit zurück. Die wollen den Abend in der Cabin verbringen. Sheila hat geplant, bei den Nachbarn im Nebenhaus zu übernachten. Wie gesagt, ab und zu flüchtet sie so ein bisschen vor der Enge ihrer Wohnung. Und auch einer der jüngeren Söhne hat ebenfalls einen Übernachtungsgast, ebenfalls ein Kind aus der Nachbarschaft, aus einer der Nachbar-Cabins, Jason, der Sohn ist von einer guten Freundin von Sue. Also Sue Sharp hat sich da mit einer Frau angefreundet aus einer Nachbarkabine, will ich sagen, weil Cabin und Kabine, du weißt.
Naja.
Und mit der ist Sue sehr, sehr gut befreundet und deren Sohn Jason geht eben auch ein und aus bei den Sharps.
Bei Sue, ja.
Jason heißt gar nicht Jason. Ich weiß nicht, warum ich immer Jason im Kopf habe. Der Junge heißt Justin. Aber okay, das nur am Rande.
Ja, wahrscheinlich, weil das zu Freitag der 13. so passen würde.
Jetzt kann sein. Das ist jetzt also die Konstellation an diesem Samstag. Sheila, die älteste Tochter, möchte bei den Nachbarn übernachten. Ein Nachbarjunge und Freund der Söhne schläft eben in der Cabin 28. Und auch der älteste Sohn John hat seinen besten Kumpel Dana Wingate da. Und Sue will den Abend auch zu Hause verbringen. Sheila Smart, die Frau aus der Nachbarhütte, hat sie gefragt, ob sie Lust auf so einen Kneipenabend hat, aber das lehnt sie ab. Sie will auch zu Hause sein.
Ja, das heißt, sie sind zu fünft, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ja? Der älteste Sohn mit Kumpel, Sue, jüngster Sohn und auch noch ein Kind.
Nee, sie sind zu siebt tatsächlich. Also Sue, Tina, John und Dana, die vier, die später auch die Opfer sein werden und die zwei jüngsten Söhne und noch der Freund der Söhne. Also lediglich Sheila ist außer Haus.
Also okay, alles klar.
Also Sue ist auch relativ froh, dass John diesen Abend auch zu Hause verbringt mit seinem Kumpel Dana, denn John ist so ein bisschen in so einem rebellischen Alter und der wird auch so ein bisschen als ein rebellischer Teenie beschrieben, der auch so ein bisschen hitzköpfig und überheblich ist, so ein bisschen arrogant, also so diese Arroganz der Jugend einfach auch ausstrahlt, so dieses Gefühl, mir kann niemand was und deswegen immer wieder auch so zu kleineren Problemen oder kleinere Probleme immer wieder anzieht und auch schon so mit dem Gesetz so leicht in Konflikt gekommen ist, alles nichts Schlimmes, also so jungen Streiche.
Ja, ganz normaler Kram.
Ja, und auch sein Kumpel Dana ist so ein bisschen auch so ein kleiner Rüpel und Sue ist immer froh, wenn die quasi Zeit im Familienkontext verbringen und also keinen Unsinn machen können.
Ah ja, okay. Also gut, nicht ganz ohne die beiden.
Ja, aber jetzt wie gesagt, alles jetzt nichts Schlimmes. Oder
nichts Gravierendes, aber trotzdem so leicht grenzüberschreitend. Ich meine, immerhin hatten sie ja schon Kontakt mit der Polizei. Also von daher ist es ein bisschen mehr als, keine Ahnung, draußen rumhängen und, mal laut sein oder so.
Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts gefunden. Das ist, glaube ich, alles eher so im Bagatellbereich angesiedelt gewesen. Ne? So okay. Jugendzünden. Mhm. Sheila, ja. Wie gesagt, die 14-jährige Sheila zieht den Abend rüber zur Familie Seabold. Die wohnen, wie gesagt, nebenan und sind so ein bisschen auch ältere Menschen, älter als Sue und so neben so ein, auch so eine väterliche Stellung auch teilweise für die Kinder ein und speziell Sheila verbringt halt gerne Zeit bei denen.
Ja.
Die wohnen in der Cabin 27, also wirklich direkt nebenan, Tür an Tür, also Tür an Tür in dem Sinne ist das nächstgelegene Haus, aber natürlich schon auch ein bisschen Platz zwischen den Häusern gelegen.
Ja, okay. Wie weit ist sie denn jetzt? Also sie hat mittlerweile dann auch das Kind bekommen?
Nee, die ist noch schwanger. Also ich hatte das am Anfang so ein bisschen...
Noch ja, schwanger,
die
okay.
Ist, die ist quasi kurz nach dem Hinzug schwanger geworden. Ich hatte das falsch gesagt, dass sie bei dem Auszug schon schwanger war. Die ist kurz nach dem Einzug da in der Cabin, also nach dem letztlichen Ankommen in der Community ist die halt schwanger geworden. Also da ist die jetzt relativ kurz vor der Geburt.
Ist denn der werdende Vater bekannt? Ist das auch jemand aus dieser Gemeinde, Gemeinschaft oder wie sieht es da aus? Oder sind das Infos, die du jetzt
der
noch nicht hast?
Das spielt in der Berichterstattung keine Rolle, das kann ich nicht sagen. Ob das, also aus dieser Gemeinschaft scheint der nicht zu kommen. Ich weiß nicht, wo der herkommt, wie der da ins Bild passt. Der spielt in dieser ganzen Berichterstattung irgendwie keine große Rolle.
Okay.
Sie geht also gegen 20 Uhr zu den Seabowls rüber, wünscht ihrer Familie noch eine gute Nacht. Justin Smart ist gerade rübergekommen aus seiner Kabine. Also wie gesagt, der ist, warum sage ich mal Kabine, du weißt, aus seiner Blockhütte. Der ist ja zu dem Zeitpunkt 12 und ebenso mit den jüngeren Smart-Kindern befreundet. Und die machen sich jetzt so ein bisschen gemütlich, so ein bisschen Pyjama-Party-mäßig. Das ist so das Letzte, was Sheila sieht, als sie das Haus verlässt. Sue und die Großen, also ihr großer Bruder und dessen Kumpel, die sind so im Wohnzimmer und die kleineren Jungs, die machen sich so bei den kleinen Jungs im Kinderzimmer quasi gemütlich, so Pyjama-Party-mäßig.
Ja.
Sheila verbringt dann einen wunderbaren Abend bei den Seabowls, ist aber irgendwie schon relativ früh wach am nächsten Tag, relativ uncharakteristisch früh. Die hatte sich eigentlich vorgenommen, am nächsten Tag gar keinen Stress zu machen, aber ist irgendwie, warum auch immer, schon vor 7 Uhr auf den Beinen und beschließt dann direkt rüber zu gehen in ihre Hütte, in ihr Haus, zu ihrer Familie zurück. So kommt sie schon kurz nach 7 morgens in der Cabin 28 an und öffnet die Tür und sieht dann da direkt das, was nicht stimmt. Also sie öffnet quasi die Haustür und sieht einfach nur Personen, die offensichtlich mit hinter dem Rücken gefesselten Händen und Füßen irgendwie in der Nähe der Tür liegen. Also sie kann die Tür zwar öffnen, kann auch so reingucken, sieht aber, dass da irgendwie Menschen gefesselt sind und hat natürlich direkt Schiss, lässt ihren Schlafsack und ihre Tasche fallen und rennt direkt wieder zurück zu den Seabowls und bittet dann den Vater der Nachbarn eben mitzukommen und sie zu begleiten, weil sie halt Angst hat, da alleine reinzugehen und zu sehen, was überhaupt passiert ist.
Das kann man gut verstehen. Ja, krass. Großer Schock auf jeden Fall.
Sie kehrt dann also mit Begleitung zurück und das Bild, das sich bietet, ist absolut grauenerregend. In diesem Wohnzimmer liegen Sue Sharp und ihr ältester Sohn John und auch dessen Freund Dana Wingate. Alle sind gefesselt, wie gesagt, Hände und Füße so hinter dem Rücken verknotet, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Dieses Wohnzimmer ist komplett verwüstet, Möbel sind umgeworfen worden, einzelne Einrichtungsgegenstände sind zerstört. Quasi alle Wände und auch die Decke sind voller Blut. Es gibt Einstichspuren an zwei der Wände, also als ob jemand so in totaler Raserei mit einem Messer auch auf diese Wände eingestochen hätte. Und es gibt Schnitt- und Stichspuren und auch Spuren stumpfer Gewalt an den drei Leichen, die erstmal aufgefunden werden. Also da hat sich jemand offensichtlich ganz stark ausgetobt. Auf die beiden Jungs ist quasi eingeschlagen und eingestochen worden. Man findet ein Messer und einen Hammer am Tatort, die dann auch als zwei der Tatwerkzeuge identifiziert werden. Aber die Spurenlage legt nahe, dass verschiedene Hämmer zum Einsatz gebracht wurden und auch verschiedene Messer. John ist letzten Endes an einem Schnitt durch den Hals verstorben. Aber Dana und Sue sind derart zugerichtet und bearbeitet, dass es der Gerichtsmedizin nicht möglich ist, die letztendliche Todesursache zu bestimmen. Also die sind wirklich unglaublich zugerichtet.
Es ist immer wieder schrecklich, sowas zu hören. Ich musste gerade über die altbewährte Triggerwarnung nachdenken. Man darf nicht, also mein Geheimnis ist es übrigens abzuschalten, wenn du sowas erzählst, ne?
Kannst du das?
Ne, ernsthaft. Ne, also mittlerweile, ich bin definitiv nicht jetzt irgendwie immunisiert oder sowas, ne? Für mich ist es total schrecklich und ich muss wirklich diese Vokabelpeitsche, die da so auf mich einschlägt, einfach versuchen zu ignorieren und halt einfach woanders zu sein mit den Gedanken und trotzdem mitzukommen. wenn ich mir das zu, ne, wirklich, als wenn ich es mir zu sehr vorstelle, dann müsste ich jetzt quasi eigentlich auch ausschalten.
Ja, mein Problem ist immer, wenn ich sowas höre, wenn ich so Fallbeschreibungen höre, dass ich dann wie in so einem Film bin und alles so komplett plastisch vor mir sehe, was mir so beschrieben wird.
Genau, und das will ich eben nicht, weißt du? Genau das will ich nicht. Ich brauche möglichst viel Distanz. Ich habe auch schon mal überlegt, ob das nicht Sinn machen würde. Es gibt wahrscheinlich einen riesigen Shitstorm von der Community, aber dass du mir einfach nur noch sagst, und da waren die Leichen. Punkt. Keine weiteren Details. All dieser ganze forensische Kram einfach gestrichen. Zack.
Sheila und Mr. Seabold betreten das Wohnzimmer und da waren die Leichen. Eben. Und wie gesagt, ein Bild der Verwüstung
Danke.
generell. Von der 12-jährigen Tina fehlt jede Spur. Die anderen Jungs und auch ihr Übernachtungsgast, also diese Pyjama-Party, die finden sich tatsächlich im Schlafzimmer, der Jungs. Die sind komplett unversehrt, haben aber so offensichtlich mitbekommen, dass im Wohnzimmer was passiert ist, aber nicht was. Und haben sich quasi aus Angst nicht aus dem Zimmer getraut. Und wenn du jetzt nochmal das erste Bild aufrufst, also wo man die seitliche Fassade des Hauses sieht, also
Ja.
dieses Wohnzimmer quasi der Tatort, das ist oben im Erdgeschoss gewesen, beziehungsweise im ersten Stock von diesem Bild aus. Das Haus ist an so einem Hang gebaut, deswegen sieht es hier aus, als ob es ein mehrgeschossiges Haus wäre. Aber im Prinzip ist
Ah
dieser
ja.
erste Stock ist nach vorne raus ebenerdig. Das ist quasi das Erdgeschoss. Und da ist der Tatort, da ist das Wohnzimmer und die Jungs haben in diesem unteren Kellerraum geschlafen und sind jetzt so traumatisiert, dass sie nicht aus dem Haus normal rauskommen wollen. Die klettern quasi unten aus dem Fenster, um das Zimmer zu verlassen.
Ah ja, okay.
Die Polizei ist sich erst nicht sicher, ob die Leiche, die weibliche Leiche, die sie gefunden haben, ob das Sue Sharp ist oder Tina Sharp, denn die ist in so einem Zustand gewesen, dass nicht unbedingt klar war, welche der beiden Frauen das jetzt war, aber die finden halt schnell raus, dass es eben Sue Sharp war. Also Tina, das 12-jährige Mädchen, bleibt verschwunden und für die 14-jährige Sheila bleibt so ein bisschen die Erkenntnis, dass offensichtlich nur ihre Nacht außerhalb ihr das Leben gerettet hat. Also wäre die im Haus gewesen, hätte die ja auch gut eins der Opfer sein können.
Also ich finde es krass, dass die da offensichtlich in der Nacht nichts mitbekommen haben davon. Weil, also wenn es wirklich so Hütte an Hütte ist, kann man sich jetzt eigentlich kaum vorstellen. Das muss doch auch super laut gewesen sein.
Ja, also genau, die Seabolds haben offensichtlich nichts mitbekommen. Das sagen sie auch später bei der Polizei aus, auch Sheila nicht. Und auch Familie Smart, ich verwechsel immer die Namen, also die Eltern des Übernachtungsgastes aus der anderen Hütte, die haben auch nichts mitbekommen. Das ist quasi auch in relativ naher Distanz.
Okay.
So, also ja, Mr. Seabold, wie gesagt, hat jetzt diesen Raum betreten mit Sheila zusammen. Die bleibt so ein bisschen in der Tür stehen. Er guckt, ob da noch irgendwas zu machen ist. Merkt aber relativ schnell, da ist keine Hilfe mehr. Da ist keine Hilfe mehr zu leisten. Der Tod ist eingekehrt bei den Opfern. Der evakuiert jetzt, wie gesagt, die Jungs durch dieses Seitenfenster, ruft die Polizei und ja, die beginnen eben mit den Ermittlungen. Die sind auch anfangs so ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, ob du das System kennst, dieses ganze Sheriff-System in Amerika. Das sind ja keine in dem Sinne ausgebildeten Polizisten wie bei uns. Das sind ja gewählte Sheriffs, werden ja gewählt und auch deren Stellvertreter. Also das sind dann oft Leute aus der Community, die halt von der Community gewählt wurden, die dann so einen Lehrgang besuchen und dann eben Recht und Ordnung aufrechterhalten sollen, aber die wahrscheinlich im Zweifelsfall, wenn sie es noch nicht erlebt haben, mit sowas hier vollkommen überfordert sind.
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht, aber klar, dann sind die ja eigentlich null gewappnet.
Ja, und wie gesagt, dadurch auch, dass Sheriffs und auch deren Deputies, also die Hilfs-Sheriffs, eigentlich immer aus der Community kommen, sind die natürlich auch, also man kennt sich dann auch, ne? Und dann gerade bei so einer kleinen Gemeinde kennt man natürlich dann auch die Opfer irgendwie, ne? Also da ist dann wahrscheinlich auch so der Schockzustand nochmal ein ganz anderer, als wenn, weiß nicht, in New York, ich glaube, 8 Millionen Einwohnerstadt, wenn da ein Mord begangen wird und irgendwie jemand von der Mordermittlung kommt zum Tatort, das ist dann einfach ein anderes Feeling, ne?
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da fehlt ja wirklich jemand dann aus der Gemeinschaft.
Ja, genau. Also dieser erstmal Dreifachmord, dieser nächtliche Überfall, der macht auch so die Polizisten also so ein bisschen sprachlos. Man versucht, wie gesagt, so ein bisschen Spuren am Tatort zu finden und Justin, der Übernachtungsgast, Justin Smart, meldet sich immer wieder, denn der scheint irgendwas mitbekommen zu haben in der Nacht und die Polizei ignoriert ihn aber so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, dass man ihn als Kind nicht ernst genommen hat oder ob es daran lag, dass man einfach selber erstmal so ein bisschen fassen musste, was da gerade passiert ist. Aber der wird erstmal quasi ignoriert und man sucht in dieser Blockhütte selbst nach irgendwelchen Indizien und Spuren. Da stellt sich dann heraus, was ich dir eben eingangs schon gesagt habe. Es ist relativ viel Blut einfach durch das gesamte Wohnzimmer verteilt, eine Spur der Verwüstung. Und für die Polizisten das Bemerkenswerteste und Seltsamste, dass zwei Wände eben relativ exzessiv mit Einstichspuren von Messern übersät waren. Also dass jemand offensichtlich in Rage, in Wut selbst auf diese Wände eingestochen hat. Das ist ja auch sehr seltsam.
Ja, würde ich so sagen.
Also die Blutspuren ziehen sich im Prinzip durch das gesamte Wohnzimmer und durch den gesamten Schlafbereich, also auch durch den Schlafbereich, wo den die Mädchen sich teilen, die Töchter sich teilen, bis raus auf die Veranda. Also da ist so ein kleiner Verandabereich draußen und auch Zimmertüren und Treppengeländer sind komplett voller Blut. Da kommt dann der Polizei dann so langsam der Verdacht, dass eben vielleicht doch die drei Jungs im Keller irgendwie valide Informationen haben, dass die vielleicht doch was mitbekommen haben. Also man denkt jetzt einfach logisch, dass dieses Ausmaß an Gewalt gar nicht möglich gewesen ist, ohne dass die irgendwie zumindest Bruchstücke dieser Tat mitbekommen haben.
Ja, gut, kann man sich ja vorstellen.
Die Leichen sind allesamt, wie gesagt, gefesselt. Sue Sharp wurde offensichtlich mit einem Stromkabel gefesselt, das irgendwo rausgerissen wurde.
Ja.
Von der Taille abwärts trägt sie keine Kleidung, also da vielleicht irgendwie so Hinweis auf irgendein, ja zumindest sehr versuchtes Sexualverbrechen, weil ja, weibliche Leiche unten ohne, das weckt ja schon auch ein gewisses Bild. Die wird da nicht unten ohne in dem Wohnzimmer Zeit
Da
rumgehangen haben mit ihrem
rumgehangen
Sohn und dessen Kumpel und so, ne? Also
haben, ja.
sie wurde mit einem Halstuch, das ihr gehört, geknebelt. Also es scheint, als ob der Täter da so ein bisschen die Tat nicht unbedingt geplant hat. Der hat jetzt nicht wie Israel Keys in dem Fall, über den wir gesprochen haben, irgendwie seine Werkzeuge mitgebracht, sondern der hat so ein bisschen improvisiert mit Dingen, die er vor Ort gefunden hat. Also gefesselt mit einem Stromkabel, geknebelt mit einem Schal. Das war nicht keine vorbereitete Tat.
Aber trotzdem auch sehr persönlich, ne? Also irgendwie sehr nah an ihr dran. Also natürlich denke ich jetzt gerade, dass der Ex da irgendeine Rolle spielen könnte.
Ja, also ich glaube, dass so eine Art des Tötens, also alles, was so nah dran ist, erstechen, erschlagen, erwürgen, das ist ja immer, hat ja immer eine sehr starke persönliche Komponente, ne? Weil du einfach diese Nähe zum Opfer auch im Moment des Todes einfach hast. Das ist nicht so, dass du irgendwie 50 Meter weiter einen Abzug betätigst und irgendwo hinten fällt so ein kaum definierbarer Schatten um, sondern du bist ja wirklich direkt dran. Du hörst, wie die Person. Du hörst die Geräusche, die Person macht. Du hörst die Geräusche, die deine Schläge und deine Stiche eventuell verursachen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling und
Ja. Also ich fasse mal zusammen. Sie kam aus einer Beziehung, in der Gewalt offensichtlich eine große Rolle gespielt hat und hat es dann irgendwie da rausgeschafft. Dann werden die mit sehr großer Grausamkeit umgebracht. Plus sie ist entkleidet, was ja auch darauf schließen lässt, dass es irgendwie eine gewisse körperliche Nähe gab, möglicherweise. Sie wurde mit ihrem eigenen Schal, also vielleicht auch ein Erinnerungsstück, geknebelt. Und jemand hat sich so krass in Rage begeben, dass er dann sogar angefangen hat, auf die Wände einzustechen. Für mich klingt das nach einer krassen Beziehungstat. Also das, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass der Ex da schon eine Rolle spielt.
ja, ist interessant, denn die spielt er tatsächlich nicht. Ja, die
Krass.
Überlegungen gehen da in eine ganz andere Richtung. Aber tatsächlich könnte man, also wie gesagt, das ist offiziell ein Cold Case, von dem viele der Meinung sind, dass er geklärt ist. Aber der Ex könnte natürlich eine Rolle gespielt haben, ne? Also diese Persönlichkeit, die würde sehr dazu passen und auch dieses, vielleicht auch diese sexuelle Komponente, so dieses, ich hole mir, was mir zusteht, in Anführungsstrichen, ne? Also
Genau.
interessanter Punkt, können wir vielleicht im Anschluss irgendwie drüber sprechen als Theorie. Aber ja, du hast es reingeworfen, das ist wie gesagt ein sehr interessanter Punkt. Ich mache einfach mal weiter mit der Beschreibung. Also,
Ja,
wie
gerne.
gesagt, sie ist gefesselt und sie hat deutliche Abwehrverletzungen an ihren Armen. Also, das spricht dafür, dass sie eine Zeit lang nicht gefesselt war, dass sie nicht direkt gefesselt wurde, sondern dass sie wirklich noch die Zeit hatte, sich gegen den Angriff zu wehren. Generell haben auch die Jungs Abwehrverletzungen und das Spurenbild, also die Blutspritzer und wie das alles verteilt ist im Wohnzimmer, spricht dafür, dass sich mindestens zwei Personen noch verletzt eine Zeit lang frei bewegen konnten, sodass die halt Blutspritzer durch verschiedene, durch einen größeren Bereich verteilt haben. Also es spricht dafür, dass es einen Angriff gab, der Täter dann die unter Kontrolle gebracht und gefesselt hat und dann eben sein Werk vollendet hat. Und das spricht natürlich auch wieder so ein bisschen für mehr Täter, denn das sind immerhin irgendwie drei Leute gewesen, ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, ich meine, ja, die angreifen und verletzen, das hätte auch einer geschafft, aber dann dieses Kontrollieren, die fesseln, dann in der Zeit auch darauf achten, dass die anderen vielleicht nicht flüchten können, Hilfe rufen können, irgendwas, das ist für einen schon irgendwie eine
Ja,
sportliche Leistung.
das denke ich auch, ja.
Und auch die Tatsache, dass da offensichtlich mehrere Hämmer zum Einsatz kamen und wahrscheinlich auch mehrere Messer, könnte auch darauf hindeuten, dass da mehrere Leute zum Einsatz gekommen sind. Ja, also Sue, wie gesagt, mit einem Stromkabel gefesselt. Die Leiche wurde auch offenkundig nach dem Mord nochmal bewegt, warum auch immer. Tiefe Stichwunden, eine in der Brust und auch eine in der Kehle. Man kann nur vermuten, dass die todesursächlich waren, aber wie gesagt, man kann es letzten Endes nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren. Aber die Tatsache, dass die Stichwunde in der Kehle tatsächlich selbst die Wirbelsäule durchtrennt hat, also wirklich komplett durchging, lässt darauf deuten, dass das schon auch mit sehr viel Kraft geführt wurde und das wahrscheinlich dann auch todesursächlich gewesen sein könnte. An der Seite ihres Kopfes befindet sich auch der Abdruck eines Gewehrkolbens, also sie scheint mit einem Gewehrkolben gegen den Kopf geschlagen worden zu sein. Das spricht ja auch wieder dafür, dass da jemand vielleicht mit einer Schusswaffe die so unter Kontrolle gehalten hat, die drei, bevor dann auch dieses Gemetzel anfing.
Oh Mann, ja.
Die Schusswaffe wurde allerdings nicht eingesetzt und da könnte man jetzt ja vielleicht auch wieder so dieses persönliche Ableiten, was du eben reingebracht hast. Ich meine, jemand, der die Möglichkeit hat, drei Leute einfach schnell und sauber zu erschießen, aber sich dann dafür entscheidet, die aufs Übelste zu massakrieren. Man könnte jetzt sagen, der wollte nicht, dass diese drei Schüsse gehört werden, aber ich denke mir,
Das wollte ich jetzt auch gerade
das ist
sagen.
auch logisch, gerade auch in der Nacht, wo man vielleicht dann damit rechnen muss, es ist insgesamt ruhiger und so Schüsse werden wahrscheinlich dann auch eher gehört. Aber ich denke, dieses Abschlachten muss doch auch unheimlich Krach gemacht haben.
Ja, das muss es, aber in dem Moment, wo sie einmal, ja doch, hast du recht. Also klar, also es war irgendwann, muss mal jemand geschrien haben oder sowas, ne? Das geht ja fast gar nicht
Ja.
anders. Und selbst aber auch alle anderen Gewalteinwirkungen werden wahrscheinlich werden gewisse Geräusche von sich gegeben haben.
Ich meine, Sue beispielsweise ist geknebelt mit ihrem Schal, die wird nicht gut schreien haben können, ne? Also die wird nicht viel Laute produziert haben können. Aber auch alleine dieses auf einen Körper schlagen, das macht ja auch Krach, ne? Also ich weiß es nicht.
Ja, ich denk das auch. Also ich kann mir vorstellen, dass sie am Anfang bedroht wurden mit der Waffe, dass sie dann geknebelt wurden direkt, einfach um halt still zu sein. Und wegen der Waffe wurden sie halt dann eben auch, waren sie still und haben sich nichts getraut. Vielleicht doch mal kurz und das war dann vielleicht der Schlag mit dem Gewehrkolben.
Ja, das kann sein. Bei John und Dana finden sich, wie gesagt, ähnliche Verletzungsmuster. Die sind offensichtlich stärker mit dem Hammer geschlagen worden oder den Hammern. Also bei Sue sind eher die Stichwaffen zum Einsatz gekommen, bei den Jungs eher die Hämmer. Aber auch John hat analog zu seiner Mutter eine tiefe Stichwunde im Hals. Die beiden sind nicht mit einem Stromkabel, sondern mit einem Klebeband gefesselt und deren Fesseln sind untereinander nochmal verbunden. Also dass die so ein bisschen sich nicht unabhängig voneinander bewegen konnten. Das alles spricht ja doch deutlich dafür, dass dieser Angriff sich auch über einige Zeit gezogen hat. Ne? Also das ist ja auch alles jetzt keine Tat, die man jetzt innerhalb von 5 Minuten irgendwie vollziehen kann.
Nee, nee, das ging eine längere Zeit. Um wie viel Uhr ist Shayla nochmal
Gegen
rübergegangen?
20 Uhr.
Okay, und um 7 Uhr kam sie wieder. Wir sprechen also wirklich von einem Zeitfenster von 11 Stunden.
Ja, genau. Aber ich denke, dass wahrscheinlich der Überfall irgendwann zu einer Zeit begonnen hat, wo alle schon rundherum oder wo man davon ausgehen konnte, dass alle Menschen rundherum schlafen. Also wahrscheinlich nicht vor 11, 12 Uhr nachts. Ne? Also das ist jetzt nur.
Ja, das denke ich auch, klar, auf jeden Fall. Also die müssen ja im Prinzip sich irgendwie, also wenn es jetzt Externe waren, in diesen Wald, durch den Wald geschlichen haben. Leise, man weiß ja, im Wald hinterlässt man auf jeden Fall mit jedem Schritt Spuren, also Geräusche. Irgendwie mit einer Taschenlampe ausgestattet, dann dort rein eingestiegen sein. Also das ist ja mit so die einzige Möglichkeit, die es gibt. Und dann wie gesagt, also die Möglichkeit, da jemanden zu wecken, ist relativ groß durch diese Geräuschkulisse. Von daher denke ich halt auch, dass es dann irgendwann eher nachts war.
Es finden sich keine Einbruchsspuren. Das heißt, wer auch immer in dieses Haus eingedrungen und ist und dieses Blutbad veranstaltet hat, wurde reingelassen und kannte die Leute offensichtlich. Also das ist ja auch wieder, das spricht ja auch wieder für irgendwie jemanden aus dem Nahfeld, dass offensichtlich die erstmal so reingebeten wurden. Die Polizei findet vor Ort einen Hammer und ein blutverschmiertes Messer, die auf jeden Fall der Tat zugeordnet werden können. Andere, wie gesagt, sind offensichtlich entfernt worden. Andere Tatgegenstände, ein Steakmesser, das der Familie Sharp gehört hat, kann noch sichergestellt werden. Das wurde offensichtlich auch als Stichwaffe benutzt. Und zwar derart mit derartiger Gewalt dann auf die Leute eingestochen, dass die Klinge sich seitlich um 30 Grad verbogen hat. Also auch da kann man ableiten, wie krass der Täter da agiert haben muss. Die Hütte ist ansonsten, also die ist halt wie gesagt ein Schlachtfeld, aber es wurden keine Wertgegenstände geklaut. Die Sharps waren jetzt keine reichen Leute, aber es gab da durchaus irgendwie so ein paar Sachen, die man hätte klauen können. Offensichtlich, die haben sich alle noch gefunden. Man geht also nicht von einem Raubmord aus, sondern wirklich von einem gezielten Mord, ob jetzt der Mord im Vordergrund stand oder eben der Drang, da so ein Sexualverbrechen zu begehen, das weiß man nicht. Das liegt natürlich nahe durch die runtergezogenen Kleider bei Sue. Und die Tatsache, dass der Täter offensichtlich Klebeband mitgebracht hat zum Fesseln, zeigt eine gewisse Vorbereitung. Dass er aber dann vor Ort improvisieren musste, eben mit dem Stromkabel, zeigt, dass er möglicherweise überrascht war von der Anzahl der Leute, die vor Ort waren. Die Polizei vermutet darüber hinaus, dass der Täter Handschuhe getragen hat. Die machen sich dann aber auch gar nicht die Mühe, großartig nach Fingerabdrücken zu suchen. Sie finden schon keine sichtbaren und auswertbaren Fußabdrücke und leiten dann darauf ab, dass offensichtlich da wahrscheinlich auch keine Fingerabdrücke zu holen sein werden.
Ja, das ist ja meine Logik. Dann sind sie also quasi stillschweigend durch die Räume geschwebt
Ja.
und haben das dann irgendwie, keine Ahnung, wie gemacht. Also ich denke halt jetzt auch ganz kurz, ich bin mal wieder detektivmäßig unterwegs. Sue hatte ja das Angebot, in die Kneipe zu gehen. Das heißt, es gab, also wenn du sagst, sie waren vielleicht überrascht, dass es auch mehrere Leute waren und ausgerechnet Sue war ja auch dann mit Stromkabeln gefesselt. Vielleicht gingen die Täter, vielleicht wussten die Täter das, vielleicht haben die auch geahnt oder gedacht, dass sie nicht zu Hause sein würde.
Ja, es kann sein. Das kann sein, ja.
Also mit anderen Worten, vielleicht steckt ihre Freundin damit
Aber sie
hinter.
scheint ja das Ziel gewesen zu sein, ne? Also ich
Stimmt
glaube
auch.
dadurch, dass man davon ausgehen kann, dass sie eben missbraucht werden sollte, kann man schon auch davon ausgehen, dass sie das Ziel war. Es sei denn natürlich, jemand hatte es vielleicht auf die zwei Jungs abgesehen und hat dann opportunistisch die Gelegenheit ergreifen wollen, die Frau zu vergewaltigen, die gerade zufällig da war. Das kann natürlich auch sein, das kann man nicht ausschließen. Aber wir halten kurz fest, die drei Jungs, die im Keller geschlafen haben, haben das Gemetzel überlebt.
Sie haben auch gar nichts davon
Ja, sie
mitbekommen.
haben es.
Also, beziehungsweise anders, sie sind dann einfach geflüchtet, weil sie was gehört haben oder wie genau?
Nee, wie gesagt, außer dem Übernachtungsgast Jason haben die anderen beiden Jungs haben offensichtlich nichts mitbekommen. Das kann man sich kaum vorstellen.
Die haben einfach geschlafen und es ist nicht,
Genau,
das war es
genau.
dann im Prinzip.
Jason hat der Polizei irgendwie angemerkt, dass er was mitbekommen hat. Die nehmen ihn aber erst nicht ernst. Das ändert sich allerdings später. John und sein Freund Dana sind tot. Sue ist tot. Tina, die 12-jährige Tochter, ist verschwunden. Und Sheila, die 14-jährige, hat quasi überlebt. Zumindest höchstwahrscheinlich, weil sie im Nachbarhaus in dieser Nacht gewesen ist.
Ja.
Stellt sich jetzt natürlich die Frage für die Polizei, war vielleicht Tina auch so ein bisschen Ziel dieses Überfalls? Also war diese Entführung von ihr im Vordergrund, dass man sie mitnehmen wollte? Oder war das auch eine opportunistische Tat, dass sie vielleicht irgendwie dazugekommen ist zu diesem Gewaltakt, das irgendwie gesehen hat, vielleicht auch die Täter gesehen hat und die dann gar keine andere Chance hatten, als sie mitzunehmen?
Wer jetzt?
Tina, die 12-Jährige, die verschwunden ist.
Ach so, okay.
Aber wie gesagt, die ist
Ja.
erstmal weg, da kann man sich jetzt erstmal keinen Reim drauf machen.
Also ich weiß es nicht. Ich denke mir halt nur, dass die beiden Chilas mir irgendwie suspekt sind. Weiß ich nicht, warum ich das jetzt, ist wahrscheinlich auch total Quatsch. Aber die eine ist halt zufälligerweise bei den Nachbarn und andere wolltest du, wie gesagt, irgendwie rauslocken irgendwie, keine Ahnung. Dann ist bei Sheila die Sache mit dem Vater ja irgendwie nicht ganz geklärt, der taucht nirgendwo auf. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es da in dem Dunstkreis dieser Personen da irgendwie die Täter gegeben hat.
Ja, das ist, wie gesagt, sehr gut möglich, dass da der Vater von Sheilas Kind irgendwie keine große Rolle spielt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wollte man den auch aus der ganzen Berichterstattung raushalten. Wie gesagt, sie war 14, der wird wahrscheinlich auch minderjährig gewesen sein. Und weil man wahrscheinlich einfach
Ja.
keine Verbindung zur Tat gesehen hat, hat man dann auch keinen Grund gesehen, den irgendwie öffentlich zu machen, ne? Es gibt tatsächlich einen Fall, wo. Oder ich habe einen Fall mal irgendwie mitbekommen, so ein bisschen recherchiert, so halb gelesen, wo es eine ähnliche Konstellation ist, wo auch eine Jugendliche schwanger ist und die Familie hat das nicht so richtig akzeptiert und die hat dann bei dem Kindsvater die Nacht verbracht, vordergründig, aber ist dann nachts mit dessen Familie in ihr Elternhaus gekommen und hat die ganze Familie getötet, weil die dieser Beziehung im Weg stehen wollten. Aber darauf deutet hier im Fall einfach nichts hin. Also Sheila, glaube ich, können wir außen vor lassen.
Na
Ich
gut.
glaube tatsächlich, die hat einfach Glück gehabt, dass die in dieser Nacht bei den Nachbarn war.
Und trotzdem wahrscheinlich irgendeine Vorahnung gehabt und deswegen wurde sie so früh wach. Ist ja aus der Perspektive irgendwie auch total unheimlich, ne?
Das kann sehr gut sein, ja, dass da irgendwie irgendein sechster Sinn ihr gesagt hat, dass zu Hause irgendwas passiert ist. Ja. Die Polizei befragt jetzt die Nachbarn, die Seabolds, wie gesagt, die quasi direkt nebenan gewohnt haben, die haben nichts mitbekommen. Andere Nachbarn aus dem Haus Nummer 16, die geben an, dass sie gegen Viertel nach eins in der Nacht wach geworden sind, weil sie der Meinung waren, sie hätten gedämpfte Schreie gehört. Aber weil die dann irgendwie wieder verstummt sind, haben sie sich keine weiteren Gedanken gemacht und wieder schlafen gelegt. Das kann ja auch schon mal sein, dass da irgendwie vielleicht eine Streitigkeit ist oder so. Also die haben dann dem jetzt nicht viel beigemessen. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das, also so Viertel nach eins, 1 Uhr nachts, dass das so die ungefähre Zeit des Angriffs war. Der Vater des Übernachtungsgastes Jason Smart, Martin Smart oder der Stiefvater vielmehr, wird auch befragt, denn der wohnt auch nur eine Hütte weiter und der sagt, er hat in der Nacht nichts gehört, aber er vermisst einen seiner Hämmer. Also er sagt, dass ihm offensichtlich irgendwie kurz davor ein Hammer geklaut worden ist und kann sich vorstellen, dass der vielleicht zu der Tatausübung benutzt wurde. Alles in allem also ein großes Mysterium. Sein Sohn Jason, wie gesagt, hat der Polizei schon direkt nach dem Mord gesagt, dass er was von dem Mord mitbekommen hat. Die haben ihn nicht ernst genommen, aber jetzt langsam gewinnt man dann doch den Eindruck, dass man diesem Kind vielleicht doch zuhören sollte. Und so wird er unter Hypnose gesetzt, weil er sich so nicht so gut erinnern kann. Wahrscheinlich, weil sein Unterbewusstsein irgendwie das ausklammert und unter Hypnose erinnert er sich an Details dieser Nacht.
Ach krass.
So ein bisschen wie.
Finde ich auch total unheimlich, das
Ja, so
Ganze.
ein bisschen wie in unserem Fall Camping, die Morde am Bodomsee in Finnland, wo der einzige Überlebende ja auch unter Hypnose gesetzt wurde.
Ja, ich musste tatsächlich auch an den Fall vorhin denken. Ich meine, klar, es hat alles so ein Outdoor-Feeling, auch mit diesen Hütten und sowas, ne?
Ja, und da gibt es auf jeden Fall noch eine Parallele, dazu kommen wir aber gleich. Er gibt auf jeden Fall an, dass er da nachts irgendwie Streit gehört hat und dass er dann ins Wohnzimmer reingeguckt hat und da waren zwei Männer, die sich mit Sue Sharp und auch mit den beiden älteren Jungs gestritten haben. Und auf einmal sind diese Männer dann auf die beiden Jungs losgegangen und die hatten quasi auch keine große Chance, sich zu wehren. Die hatten diesen beiden erwachsenen Männern nichts entgegenzusetzen. Aber die Situation zuvor legte auf jeden Fall nahe, dass man sich untereinander kannte. Also es waren jetzt keine fremden Eindringlinge. Also das kann er auf jeden Fall wiedergeben. Das kramt er quasi unter Hypnose aus seinem Unterbewusstsein hervor. Und er kann tatsächlich auch beschreiben, dass während der Eskalation dieses Streites, als es dann zu diesen körperlichen Auseinandersetzungen kam, offensichtlich Tina aus dem Schlafzimmer der Mädchen kam. Also die ist davon aufgeweckt worden. Dieses Mädchenschlafzimmer grenzt quasi an das Wohnzimmer, während das Schlafzimmer der Jungen ja unten war. Und dass einer der beiden Männer sie quasi aus dem Haus gezerrt hat, dann kurz danach wiederkam, also der wird sie wahrscheinlich irgendwie vielleicht in ein Auto, in den Kofferraum gesperrt haben oder so. In der Zeit hat der andere Mann quasi die drei anderen Leute im Wohnzimmer unter Kontrolle gehalten mit einer Waffe. Und dann später kam es dann dazu, zu der Tat an sich, aber da setzt sein Gedächtnis dann aus. Also wahrscheinlich schützt sein Unterbewusstsein ihn dann da.
Oder er hat sich dann wieder verkrochen, kann ja auch sein, was ja nur vernünftig wäre.
Oder auch das, er kann diese Männer aber so genau beschreiben, zumindest, und hier ist eine große Parallele zum Bodomsee, dass aufgrund seiner Erzählung ein Phantombild angefertigt wird. Und das hast du auch vorliegen.
Ja, man sieht zwei Männer offensichtlich. So, den Bildern zufolge Mitte bis Ende 20, würde ich sagen. Der eine hat längere Haare, nicht ganz schulterlang. Man sieht seinen Kehlkopf irgendwie relativ prägnant. Der hat so eine Art, wie so eine, wie heißt denn der, so ein Arbeiter, so ein Jeans-Jacket oder sowas an mit einem leichten Rollpulli-Ansatz, also ein typischer 70er-Jahre-Stil. Eine ovale Brille, ein Schnäuzer, ein generell ovales Gesicht. Der andere hat eher so eine herzförmige Gesichtsform, auch mit einer ovalen Brille, aber auch mit einem ordentlichen Schnäuzer, einem ähnlichen Kleidungsstil, aber kurzen Haaren.
Genau. Ja, er beschreibt sie relativ eingehend. Er sagt, der mit dem etwas längeren Haar, der sei so circa 1,80 bis 1,90 groß gewesen. Das Haar dunkelblond und etwas länger. Und der andere etwas kleiner, so vielleicht 1,70 maximal 1,80 und dunkles Haar, aber auffallend fettig. Und er beschreibt beide Männer tatsächlich in ihren späten 20ern, vielleicht auch um die 30, aber das sind natürlich jetzt irgendwie Beschreibungen von einem 12-jährigen Jungen. Ne? Da ist natürlich dann auch immer die Frage, wie nimmt der so ältere Menschen wahr? Wie realistisch schätzt er das ein?
Also ich glaube, viele Kinder in dem Alter haben da noch nicht so richtig das Gefühl für.
Das meine ich.
So die Unterscheidung zwischen 20, 30, 40 ist, glaube ich, fällt vielen sehr schwer. Also 40 vielleicht kriegen sie es noch hin, aber 20, 30, 35, das sind irgendwie alles Erwachsene, so aus deren Perspektive.
Ja, genau, das meine ich. Relativ markant scheinen auf jeden Fall diese Brillen gewesen zu sein. Also das waren goldgerahmte Sonnenbrillen. Und das ist ja insofern erwähnenswert, weil wir hier von 1 Uhr nachts reden. Ne? Und die Leute haben dann offensichtlich irgendwie nachts im Wald goldgerahmte Sonnenbrillen an. Das ist ja schon strange.
Auf jeden Fall.
Allerdings werden diese Phantombilder immer wieder stark kritisiert, weil die nicht von einem ausgebildeten Polizeizeichner angefertigt wurden, sondern von einem halbwegs begabten Hobbymaler aus der Gegend, den man halt kannte. Also die, wie gesagt, jeder kennt jeden und die Sheriffs kannten halt jemanden, der ganz gut malt und haben den dann beauftragt, diese Bilder zu malen. Es wird immer wieder im Falle dieses Falles über die schlampige Polizeiarbeit gesprochen. Wir hatten jetzt eben die nicht gesicherten Fingerabdrücke oder das nicht mal Suchen nach Fingerabdrücken. Und einer dieser Aspekte ist eben auch, dass man eben keinen ausgebildeten Zeichner von der Staatspolizei, des FBIs oder sonst was angefordert hat, sondern da irgendwie so einen Hillbilly genommen hat, der gerade in der Gegend gewohnt hat. Ne? Also das.
Ja, es ist ein bisschen verrückt. Das heißt, die Polizei hat diese Bilder zeichnen lassen, ja? Das ist nicht irgendwie so, keine Ahnung, von der Gemeinschaft so ein bisschen initiiert gewesen, sondern wirklich die Polizei
hat das. Nee, also so entstehen ja Phantombilder, das ist, normalerweise haben Polizeibehörden halt extra Phantombildzeichner, diese kleine.
Nee, das ist mir alles klar, nur ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, so die Gemeinschaft oder so sich überlegt hat, die interviewen jetzt mal wer war das, Jason oder ja. So? Ne, wie ist der überlebt? Jason, ja. Ne? Genau, Jason. Und dann hat einer von denen das mal so eben gezeichnet und das waren jetzt die Bilder, die irgendwie öffentlich gemacht wurden.
Ja, also wie gesagt, Polizeibehörden haben eigentlich extra Phantombildzeichner, aber eben diese Caddy County Police hat das eben nicht, weil die einfach zu klein sind. Und statt eben diesen offiziellen Weg zu gehen und jemanden anzufordern, Amtshilfe anzufordern, haben die dann halt einfach jemanden beauftragt, den sie kannten und den das machen lassen. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, hätte man anders regeln können.
Das heißt, die haben es hingekriegt, das Kind in Hypnose zu versetzen, was ja irgendwie auch eigentlich ein ungleich größerer Aufwand ist, so zumindest meine Laienvermutung, und haben dann so einen Dorfzeichner dahingesetzt, der das dann quasi dann live mitzeichnen musste.
Ja, komplette Diskrepanz. Da hat tatsächlich auch ein forensischer Hypnotiseur hat diese Hypnose durchgeführt. Also wirklich jemand, der ausgebildet ist und dessen Ergebnisse tatsächlich auch gerichtsrelevant verwertbar sind, ja. Also Krass. Keiner von einem Wanderzirkus oder so, ja. Aber die Zeichnungen wurden dann produziert von irgendeinem, ja, der kann halt malen, so, ne?
Das muss man nicht verstehen.
Muss man nicht, nee. Aber es gibt halt auch jetzt erstmal nichts zum Anfassen. Also ich weiß nicht, ob da diese Spur vielleicht, die du in den Raum geworfen hast, vielleicht war es der Ex-Mann, ob die irgendwie eine Rolle gespielt hat. Man hat halt diesen Punkt, dass da vielleicht nachts um 12:45 Schreie gehört wurden. Es gibt diesen Traum von Jason, dem viele natürlich auch erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, aber der mittlerweile weitestgehend als gesicherte Information angesehen wird. Natürlich kursieren jetzt unheimlich viele verschiedene Erklärungsansätze in dieser Gemeinde Und wie gesagt, John und Dana, die waren so ein bisschen kleinkriminell unterwegs, die hatten Ärger mit dem Gesetz und jetzt macht so ein bisschen das Gerücht die Runde, dass die einen Dealer bestohlen haben, dem LSD geklaut haben und das eine Racheaktion war. Es gibt die Geschichte, dass es vielleicht ein satanischer Ritualmord war. Das muss man jetzt dazu wissen. Das ist so ein Thema, das in den 60er, 70er, 80er Jahren, in Amerika 90er Jahren immer wieder bei irgendwelchen unerklärlichen Mordtaten rausgeholt wurde. Da gab es eine wahre Satanismus-Hysterie, die teilweise auch gezielt befeuert wurde von irgendwelchen Autoren oder so, die sich wichtig gemacht haben. Also es gab eine riesige Angst davor, vor satanistisch motivierten Straftaten. Also ist das jetzt auch wieder so ein Thema, was rausgeholt wird und aber nichts ist jetzt irgendwie greifbar, wie soll ich sagen. Ne? Also nichts ist jetzt irgendwie, gibt keinen richtigen Ansatz. Und man fragt sich auch nach wie vor, warum wurde Tina entführt, also das 12-jährige Mädchen? War sie das Ziel oder war es halt wirklich, dass sie in dieser Nacht dann einfach dazukam, vielleicht die Täter identifizieren konnte und deswegen opportunistisch mitgenommen wurde? Man setzt Suchtrupps ein, man setzt Spürhunde ein, um sie zu finden, aber tatsächlich findet man sie vor Ort nicht. Also sie wurde offensichtlich wirklich aus Caddy Valley entfernt und nicht da irgendwie, ist da nicht irgendwie zu Schaden gekommen, sondern wurde tatsächlich irgendwo mitgenommen. Richtige Gewissheit gibt es tatsächlich auch erst im April 1984, also relativ genau auf den Tag, genau 3 Jahre später, werden dann menschliche Überreste gefunden, 160 Kilometer entfernt von einem Müllsammler, die dann letzten Endes Tina Sharp zugeordnet werden können. Also die Gewissheit, dass sie auch getötet wurde, existiert. Aber was genau vor ihrem Tod passiert ist, was zu ihrem Tod geführt hat, das kann man nicht mehr sagen.
Vielleicht ist es besser.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Okay, krass. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie macht das die ganze Sache hier noch diffuser und komplexer und so ein bisschen auch unbegründeter, warum sie jetzt ausgerechnet Tina mitgenommen haben, währenddessen sie alle anderen ebenso brutal vermutlich abgeschlachtet haben. Also, das ist ja schon, weiß nicht, was da die Motivation hinter sein kann.
Bei Tina ist es tatsächlich so, dass, also erst wird ein Teil ihres Schädelknochens gefunden, dann wird das komplette Skelett gefunden und das ist teilweise in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand, sodass die Behörden davon ausgehen, dass dieses Skelett nicht 3 Jahre an dieser Auffindestelle lag, sondern man geht davon aus, dass sie ungefähr 1 bis 1,5 Jahre offensichtlich in der Gewalt des Täters oder der Täter war und dann erst ermordet wurde und dass ihre Knochen dann letzten Endes so ein gutes Jahr da gelegen haben. Also durchaus möglich, dass sie auch wirklich das Ziel des Überfalls war, aber ich glaube, dass sie einfach mitgenommen wurde, weil sie es sich gerade angeboten hat.
Oh Mann, ja.
Das ist letzten Endes auch, wie gesagt, nur Spekulation meinerseits. Man kann da auch nur spekulieren. Wie gesagt, man kann noch nicht mal eine Todesursache genau ermitteln. Man kann aber in der Nähe ihrer Leiche eine Nylonjacke finden und eine Levi's-Hose, deren Fasern wiederum dem Tatort zugeordnet werden können und auch eine leere Klebebandrolle, die korrespondiert mit dem Klebeband, mit denen die Jungs gefesselt waren. Also
Echt,
ja,
ja.
also die Spuren sind eindeutig. Also es ist jetzt nicht so, dass es ist wahrscheinlich nicht so, dass Tina jetzt von den Caddy-Killern entführt wurde und an jemand anderen übergeben wurde, der sie dann in Gewahrsam gehalten hat und irgendwann getötet hat, sondern man kann schon davon ausgehen, dass sie die ganze Zeit wirklich auch in Gewalt dieser Täter war.
Aber mit dem gleichen Klebeband gefesselt. Also das ist ja dann doch mal interessant, finde ich, wenn sie jetzt noch ein Jahr lang oder so lebte. Nun gut, dann haben sie es nicht aufgebraucht und vielleicht auch nur für ihre Taten benutzt. Ja, ich finde das einfach, also das ist so auch so eine Horrorgeschichte, ne? Für so ein 12-jähriges Kind, da will man ja gar nicht auch wissen, was da jetzt wirklich passiert ist.
Ja, nee.
Dann kann man nur hoffen, ja Gott, naja, was soll man da hoffen? Das ist einfach nur ganz, ganz schrecklich.
Ja, ich bin da auch relativ froh, dass man da keine genaueren Hinweise hat. Im Jahr 2000 ungefähr stirbt der Nachbar Martin Smart, das ist der Vater von Justin, also der diese Aussage unter Hypnose gemacht hat. Nach seinem Tod spricht auf einmal seine Ex-Frau, also Justins Mutter, über die Ereignisse in dieser Nacht. Und durch ihre Aussagen und durch verschiedene andere Sachen rückt jetzt plötzlich Martin Smart als höchstwahrscheinlich Tatverdächtiger in den Fokus. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie direkt von der Ermittlungsarbeit gefördert wurde, sondern das ist dann irgendwie durch die Aussage dieser Frau. Das war offensichtlich auch eine relativ gewalttätige Beziehung, deswegen hat die sich nie getraut, darüber zu sprechen, solange der noch gelebt hat. Ja, wie gesagt, sie gibt der Polizei so ein paar Hinweise und äußert dann sogar in einer Dokumentation, ich glaube 2007 7 oder 8 auch wirklich ganz präzise den Verdacht, dass ihr Ex-Mann die Morde begangen hat. Und zwar unterstellt man, dass Martin Smart ein Auge geworfen hatte auf Sue Sharp und dass man so ein bisschen falsch interpretiert hat, dass die eben da mit 5 Kindern als alleinerziehende Mutter ankam und dass eben so dieses Bild kreiert hat, dass sie leicht zu haben ist, und das war sie dann offensichtlich nicht, und das hat dann so ein bisschen Frust und Wut erzeugt. Und wie gesagt, die Beziehung von Martin Smart und seiner Frau, die war auch von Gewalt geprägt. Aber er wollte sie nicht gehen lassen. Er war offensichtlich relativ kontrollig, aber seine Frau hat sich mit Sue Sharp angefreundet und hat ihr immer wieder zur Trennung geraten, denn sie hat ja diese Trennung vollzogen von einem gewalttätigen Kontrollehemann. Und Martin Smart hat jetzt einfach aus 2 Gründen Hass auf Sue Sharp. Zum einen nimmt sie seine Avancen nicht wahr. Also es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie eine Affäre hatten, aber höchstwahrscheinlich ist es eher so, dass er Bock hatte und sie halt das nicht wollte. Er hat jetzt also 2 Gründe, sie zu hassen. Sie nimmt seine Avancen nicht wahr und sie arbeitet daran, dass sich seine Frau seiner Kontrolle entzieht. Das ist also natürlich für ihn, gerade für jemanden, der so eine toxische Persönlichkeit hat, natürlich einfach ein doppelter Schlag ins Gesicht.
Genau.
Und sie, ja, wie gesagt, sie sagt dann auch aus, dass sie in der Nacht der Morde gesehen hat, wie ihr Mann und ein Freund, der zu der Zeit bei den Smarts gewohnt hat, wie die irgendwelche Kleider in einer Feuertonne verbrannt haben. Das kann man jetzt aber natürlich nicht mehr rekonstruieren, da hat man jetzt nur ihre Zeugenaussage. Aber auch dieser Freund, das ist jemand, der eine interessante Persönlichkeit ist. Denn dieser Beau Bobidi ist in Caddy untergetaucht bei den Smarts, weil er vor der Polizei geflüchtet ist, weil er in Chicago, wo er eigentlich herkommt, durch seine Mafia-Kontakte so ein bisschen in den Fokus der Polizei gerückt ist und jetzt einfach aufs Land abtauchen wollte, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Also so ein Berufskrimineller auf jeden Fall. Dieser Beau Bobidi und Martin Smart, die verbindet noch etwas außer ihrer Freundschaft. Die haben nämlich beide mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die haben sich auch in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt. Also so ist diese Freundschaft entstanden. Und als dieser Beau dann eben abtauchen musste, vor der Polizei in Chicago, ist er dann eben zu seinem Kumpel aufs Land gezogen. Das sind die beiden, Männer, die auf dem Foto zu sehen sind, auf dem vorletzten Bild.
Links Martin Sharp, nehme ich an,
Martin Smart,
Smart,
genau.
und rechts Bobo BD.
Ja, und da könnte sich dann eventuell auch der Kreis schließen, warum die Polizei nicht sonderlich, ja, mit Eifer ermittelt hat. Denn Martin Smart ist ein guter Freund des damaligen Sheriffs gewesen. Und Beau Bobidi hat als Informant fürs FBI gearbeitet, also hatte offensichtlich auch Kontakte.
Oh Gott, ja.
Also das würde auf jeden Fall erklären, warum die Polizei da nicht sonderlich motiviert bei der Sache war.
Und du musst mir ganz kurz nochmal auf die Sprünge helfen. Der Junge, der da in Hypnose versetzt worden ist, das war
Jason.
der Sohn von Martin
Ja,
Smart,
sein
ne?
Stiefsohn.
Oder sein Stiefsohn.
Genau.
Der hätte ihn doch erkannt.
Ja, da stolper ich auch jedes Mal drüber. Aber, also die Tatsache, dass Jason, also der Stiefsohn von Martin Smart ist, erklärt für mich, warum dem nichts passiert ist, obwohl er die Tat ja offensichtlich gesehen hat. Also die Täter könnten das ja auch bemerkt haben.
Genau.
Und
Na klar.
warum er dann seinen Vater oder Stiefvater nicht erkannt hat oder so eine falsche Beschreibung abgegeben hat, ich kann mir das so vorstellen, dass er das gar nicht bewusst,
Dass er ihn schützen
nee,
wollte,
ich kann mir
vielleicht.
das so vorstellen, dass er das gar nicht bewusst und böse gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass sein Unterbewusstsein wirklich andere Täter geformt hat, weil es nicht sein konnte für ihn, dass das sein Stiefvater getan hat.
Ja, ist gut
Es kann
möglich.
natürlich auch sein, dass er den bewusst schützen wollte, aber er hat danach auch, also auch nach dem Tod von Martin Smart, in Dokumentationen auch ausgesagt, auch als erwachsener Mann, und ist bei seiner Version geblieben. Ich glaube einfach, oder ich kann mir vorstellen, dass das Gehirn von diesem Jungen einfach so krass überfordert war mit dieser Gewalt und von wem diese Gewalt ausging, dass er da einfach irgendeine Illusion erschaffen hat, um sich selber auch zu schützen vor diesem Trauma. Also es ist ja so eine Funktion des Unterbewusstseins, dass es manchmal Informationen filtert, um uns selber zu schützen vor dieser Erkenntnis, ne? Und ich kann mir das in diesem Moment voll und ganz vorstellen.
Ja, das kann durchaus sein, ja.
Also der Ablauf des Abends war offensichtlich der, dass Martin Sharp und seine Frau, Martin Smart, jetzt habe ich selber den Fehler gemacht, dass die Sue Sharp also fragen wollten, ob sie mit in die Kneipe geht. Die wollte aber nicht. Also waren die Smarts und Bobo Bidi selbst in dieser Kneipe zu dritt und da hat sich dann so ein bisschen Frust angestaut, dass Sue nicht mitgekommen ist, weil Martin eben selber ein Auge auf sie geworfen hat und weil er sie auch mit Bo verkuppeln wollte, so ein bisschen. Dann sind diese beiden Männer dann nach der Rückkehr, das würde ja auch passen, so Viertel nach eins, da sind die vielleicht gerade auch aus der Kneipe heimgekommen, ne? Dann rübergegangen und haben, wollten sich dann irgendwie, wollten sie vielleicht zur Rede stellen, wollten sie vielleicht auf noch einen Drink einladen, wollten sich aber auch einfach vielleicht gewaltsam nehmen, was sie begehrt haben, waren dann überrascht, dass die beiden älteren Jungs da waren und Martin Smart soll John Sharp sowieso gehasst haben, wegen seiner Überheblichkeit und jugendlichen Arroganz. Dann hat eventuell einfach eins zum anderen geführt. Diese Tat ist verübt worden. Ich finde es halt auch super auffällig, dass Martin Smart, als die Polizei dann die Ermittlungen aufnimmt, direkt erzählt, dass ihm ein Hammer geklaut worden ist. Weißt du, so als ob er davon ausgeht, dass die Mordwaffe vielleicht als sein Besitz identifiziert werden könnte.
Ja, das denke ich mir halt auch. Es wirkt schon so ein bisschen, als ob er sich jetzt irgendwie auch schützen wollte, ne? Finde ich.
Ja, ja.
Also die Sorge vielleicht hatte, dass er was entdeckt wurde und so weiter.
Er soll auch für seine Hitzköpfigkeit und auch für Gewaltausbrüche bekannt gewesen sein. Wie gesagt, er war in psychiatrischer Behandlung. Diese Ehe mit Marilyn, mit seiner Frau, die war von Gewalt geprägt und sie wollte sich tatsächlich auch einmal von ihm trennen, auch auf so ein bisschen dieses gute Zureden von Sue Sharp hin. Und als Reaktion auf diese versuchte Trennung hat er versucht, sie und Jason zu überfahren. Also der ist offensichtlich ja schon auch zu irgendwelchen Ausbrüchen in der Lage, ne? Und
Krassen Gewalttaten bereit. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist also Martin Smart 2000 gestorben. Wie sieht's denn aus mit John Bobidi?
auch der ist schon lange tot, wobei tatsächlich es nicht wenige Ermittler gibt, das hört man immer wieder in Dokus, die davon ausgehen, dass er seinen Tod vorgetäuscht hat, um unter anderer Identität wieder neu anzufangen. Also er ist offensichtlich tot, aber es gibt keine hundertprozentigen Beweise für seinen Tod. Und er hätte auf jeden Fall die Connections und Skills gehabt, um eine neue Identität irgendwie zu erschaffen. Es gibt noch mehr Hinweise, die darauf hindeuten, ne? Also die beiden haben einen Lügendetektor gemacht, schon damals in den 80er Jahren, haben den aber auch bestanden. Also die waren mal Gegenstand der Ermittlungen, haben den auch bestanden. Aber Lügendetektoren zu überlisten ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ich meine, Bo Bidi war Berufsverbrecher, der wird Erfahrung mit sowas gehabt haben. Und Martin Smart eventuell irgendwie Soziopath, da wirkt das dann sowieso nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und durch die Nähe zum Sheriff, durch die Freundschaft zum Sheriff, könnte der denen auch einfach so ein bisschen geholfen haben bei diesem Test.
Naja,
Der
klar.
wurde nämlich vom Sheriff's Department durchgeführt und dieser Sheriff hat interessanterweise auch direkt nach diesem Cold Case, also nach Schließung der Akten, dann auch seinen Dienst beigelegt, also als ob der selber ein schlechtes Gewissen gehabt hätte mit diesem ganzen Ding.
Oh je.
Da ist erst wieder so das alles ins Rollen gekommen, als 2013 ein neuer Sheriff die Ermittlung nochmal aufgenommen hat, weil das ein Jugendfreund von den toten Jungs war, ne? Also der hat dann nochmal so,
Ach, okay.
der hat dann auch diese Sachen zutage gefördert, diese alten Ermittlungsakten. Und sagt auch selber in Dokus, dass da unfassbar schlampig ermittelt wurde und dass das zum Haare raufen ist, was da passiert ist. Und dass es zum Beispiel Dinge gab wie eine Aussage von dem Physiotherapeuten, dem Therapeuten von Martin Smart, dass Martin Smart ihm die Tat gestanden hat, quasi. In der Therapie, also
Echt?
der hat ihm wohl in der Therapiesitzung gesagt, dass er aber nur Sue und John umgebracht hat. Für die anderen Morde ist er nicht verantwortlich gewesen. Aber diese Aussage ist halt auch nie verwertet worden. Dann gibt es einen Brief, der irgendwie irgendwann wieder aufgetaucht ist, den Martin Smart an seine Ex-Frau Marilyn geschrieben hat, als sie sich dann endgültig von ihm getrennt hat. Und er schreibt wörtlich sowas wie, also ich übersetze jetzt frei, das war es jetzt also, dabei habe ich unsere Liebe doch mit vier Leben gekauft. Also schon auch ein riesiger Hinweis darauf, dass er da was gemacht haben könnte. Also, dass er diese,
Das finde ich aber auch,
ja,
ja.
also, dass er vielleicht diese Störelemente, die er so empfunden hat, ausgelöscht hat, um diese Ehe zu halten. Aber das alles ist halt nie weiter verfolgt worden, solange er noch gelebt hat.
Krass, ne? Sollte man nicht meinen. Und nochmal, hat er denn die ganze Zeit in diesem Resort weitergelebt? Also ist er dort auch
Ja,
gestorben?
der ist dann 2000 an Krebs gestorben, aber hat relativ unbehelligt gelebt eigentlich. Ja.
Also hat dann dort nochmal irgendwie, keine Ahnung, relativ lange noch gelebt.
Ja.
Und also ich kann mir auch vorstellen, dass da halt natürlich die Leute auch gesprochen haben müssen
Ja.
und Vermutungen geäußert haben müssen. Also das ist ja eigentlich undenkbar, dass sowas da nicht läuft. Und gerade da, wenn es halt so klein ist und im Prinzip werden die sich auch denken, hey, wir kennen hier alle Wege, es ist vielleicht unmöglich, dass jemand von außen reingekommen ist.
Ja.
Oder es ist möglich, was auch immer. Also ich glaube schon, dass da, dass es da auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Tratsch gegeben haben muss.
Ja.
Und weswegen es mir einfach noch schwerer fällt zu verstehen, warum er da jetzt nie irgendwie wirklich mal härter rangenommen wurde.
Ja, und es gab, wie gesagt, auch so viele Ermittlungspannen der Polizei, also ob es jetzt Pannen waren, aber es ist haarsträubend. Also beispielsweise wurden einzelne Beweisstücke nicht zentral bei einer Polizeibehörde gesammelt, sondern bei verschiedenen Polizeibehörden in diesem County, also in diesem Landkreis, gelagert und teilweise auch nicht korrekt beschriftet, sodass dann da irgendwelche Beweisstücke irgendwo lagen bei einer Polizeibehörde, die gar nichts damit zu tun hatte und es war nicht beschriftet, die konnten das gar nicht zuordnen.
Unglaublich, ja.
Es wurden Beweismittel gesichert. Also es werden immer bestimmte Proben gesichert, auch damals schon. Man hatte zwar noch keine DNA-Analysetechnik, aber man hat bestimmte Proben gesichert, so im Hinblick darauf, vielleicht ist ja mal irgendwann die Technik so weit, dass man bestimmte Sachen analysieren kann. Ja? Mhm. Man hat also quasi DNA-fähiges Material, das wusste man damals noch nicht, hat man gesichert und hat das dann auch gekühlt aufbewahrt. Also eigentlich alles richtig gemacht. Aber irgendwann wurde dann der Kühlschrank vom Stromnetz genommen und dieses Material wurde nicht umgelagert und dadurch ist dann wieder quasi nicht mehr auswertbar. Also tausend Schlampigkeiten, wie gesagt, Aussagen, die nicht ausgewertet wurden, Spuren, die nicht gesucht werden, einfach super, super viel, was da scheiße gelaufen ist.
Also ich finde auf jeden Fall, dass dieses Motiv, was du vorhin geäußert hast, total sinnvoll ist und das kann ich ja dann auch gut verstehen. Das würde jetzt für mich auch Sinn ergeben. Bei ihm hat ein Hammer gefehlt. Das ist einfach so, dass das ein Mordwerkzeug war. Und diese Wut gegenüber der Situation, dass sie vielleicht seine Frau dazu bringen wollte, irgendwie wegzuziehen aufgrund seiner Gewaltbereitschaft, das kann man irgendwie alles nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum gerade so die Stiche und Schläge gegen die Wand nicht gehört wurden, weil spätestens das müssten die Leute eigentlich gehört haben. Das ist für mich nach wie vor ein Rätsel, aber vielleicht ist es auch so, dass die Frau bewusst geschwiegen hat. Wer weiß.
Ja, durchaus möglich. Wie gesagt, die wird auch Schiss gehabt haben vor ihrem Mann. Ne? Aber ich glaube, wenn sie,
ja, ganz
ich
klar.
glaube, wenn sie hundertprozentig was mitbekommen hätte, hätte sie das dann nach seinem Tod, da hat sie ja auch andere Sachen öffentlich gemacht, da hätte sie das wahrscheinlich auch öffentlich gemacht.
Ja, stimmt.
Wie auch immer, es bleibt auch insofern im Dunkeln, weil tatsächlich auf einem der Stücke des Klebebands, mit denen dann die Leute gefesselt wurden, eine DNA-Spur dann immer noch gefunden und ausgewertet worden werden konnte vor einigen Jahren, also gar nicht lange her. Die Polizei konnte diese Spur zuordnen. Die Polizei weiß, wem diese Spur gehört. Das hat man aber nicht öffentlich gemacht. Und das deutet dann auch wieder so ein bisschen auf Martin Smartin, der ja verstorben ist mittlerweile. Soweit ich weiß, ist es in einzelnen Counties auch so, wie in Deutschland beispielsweise, in Deutschland generell bundesweit, gilt die Prämisse, dass gegen Tote nicht ermittelt werden darf. Dazu werden wir auch noch kommen. Also dieser Umstand, dass man offensichtlich weiß, wem diese DNA-Spur gehört hat, aber das nicht öffentlich macht, deutet halt auch wieder auf Martin Smart hin.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, es gibt dann immer noch Theorien, da tauchen dann immer noch mögliche Mittäter auf. Das kann auch alles sein, aber da finde ich irgendwie kein belastbares Material. Also für mich am wahrscheinlichsten auf jeden Fall Martin Smart und Bobo Beedy. Ob da jetzt noch vielleicht noch irgendwer bei war, kann ich nicht sagen, aber da deutet so für mich jetzt erstmal nichts drauf hin.
Ja, nee, das macht für mich auf jeden Fall auch Sinn. Es erklärt, warum die da reingekommen sind, ohne Aufsehen zu erregen, ohne einbrechen zu müssen, denn jeder andere von draußen hätte einbrechen müssen, inklusive des Exes. Und von daher werden die beiden das wohl gewesen sein.
Ja. Ja, ich gehe davon auch aus. Also wie gesagt, die Ex-Mann-Theorie, die war interessant. Das hätte auch sehr, sehr gut sein können, auch gut gepasst. Aber daran glaube ich nicht. Und an irgendwie, weiß ich nicht, einen random Einbrecher glaube ich halt auch nicht, weil halt auch nichts geklaut worden ist. Und der hätte wahrscheinlich auch nicht so gewaltsam agiert. Der hätte vielleicht eher die Flucht ergriffen. Ritualmord, Drogen, Vergeltungsmord, glaube ich alles nicht. Was eventuell noch sein könnte, dass da irgendwer wirklich gezielt Tina entführt hat und die anderen dann Kollateralschäden waren, aber für mich, wie gesagt, am wahrscheinlichsten Martin Smart.
Ja.
Wollte da noch kurz was zu sagen, weil es halt, wie gesagt, auch die Theorie gibt, dass es da noch irgendwelche anderen Mittäter gab. Also ich gebe hier immer nur das wieder, was für mich gesicherte Fakten sind oder was ich als gesicherte Fakten wahrnehme. Wir hatten nämlich nach der letzten Folge Magdalena Juk, da gab es Leute, die mir geschrieben haben, dass sie gelesen haben, dass Handy-Auswertungen, Funkzellen-Auswertungen von Magdalenas Handy ergeben haben, dass sie in der ersten Nacht offensichtlich auf irgendeiner Yacht war und dass man davon ausgeht, dass die auf dieser Yacht dann Drogen bekommen hat und dann am zweiten Tag so komisch gewesen ist. Und das habe ich auch öfter gelesen, aber so wie ich das wahrnehme, ist das keine gesicherte Information, deswegen habe ich es nicht rausgegeben. Deswegen, also wenn ihr Sachen hier nicht hört bei uns oder irgendwelche Informationen, die ihr anderswo habt, gehört habt, dann liegt es einfach daran, dass ich die vielleicht irgendwo gesehen habe, aber die für mich nicht gesichert waren. Schreibt uns das dann trotzdem gerne und wenn ihr Quellen habt, dann gerne mit, dann checke ich das gegen. Es kann ja immer sein, dass man was übersieht. Ich lasse mich da immer gerne eines Besseren belehren. Ja,
klar.
Wundert euch, wie gesagt, nicht, wenn ihr vielleicht dann irgendwie hier mal eine Info vermisst, dann ist das in der Regel, dass die für mich nicht valide ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade bei solchen sehr geheimnisvollen Fällen ist es ja durchaus auch so, dass wahrscheinlich auch recht viel verbreitet wird und wie seriös dann die einzelnen Quellen sind. Ich meine, ich kann ja natürlich schlecht mitreden, weil ich ja hier echt nur diesen Zuhörerpart habe und nicht selbst recherchieren muss. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer die Frage der Quellen und wo steht was, ne? Und ich glaube, zumindest kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da auch ein bisschen quantitativ vorgehen muss. Und wenn halt der Großteil der Quellen und dann vielleicht noch auch seriöse Quellen, also vielleicht von irgendwelchen anerkannten Zeitungen oder sowas, halt in eine Richtung gehen, kann ich auch ganz gut vorstellen und verstehen, warum du halt andere Richtungen ausklammerst.
Ja, was heißt andere Richtungen ausklammern? Ich finde es auch immer spannend, wenn ich vielleicht verschiedene Theorien präsentieren kann. Aber hier, es gibt einige Theorien und Spinnereien um diesen Fall, aber da sind halt auch so ein paar Sachen bei, die ich halt, wie gesagt, absolut nicht mit der Faktenlage unterfüttert sehe. Also wie gesagt, da ist die Satanismus-Theorie, die damals rumgegeistert ist, die wird ab und zu noch aufgegriffen, also Ritualmord. Ritualmord sieht für mich persönlich anders aus, als das, was da passiert ist. Also,
naja, das denke ich auch.
Es deutet halt auch nichts darauf hin, dass da irgendwie in Caddy zu der Zeit irgendeine satanistische Sekte sonderlich aktiv war oder so. Daher, wie gesagt, kann man das, glaube ich, getrost außen vor lassen. Ich glaube, wir tun relativ gut daran, wenn wir davon ausgehen, dass das Ding gelöst ist und dass eben Martin und Beau die Täter waren. Vielleicht mit einem weiteren, das wissen wir nicht, kann sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden die richtige Adresse sind.
Ich denke auch. Dann wären wir am Ende.
Zurück zum Anfang. Wenn du drei Wünsche hättest, Daniel, was würdest du dir wünschen?
Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz in den Verlauf gucken von uns beiden, was ich dir da gesagt habe. Also ich weiß natürlich, könnte ich es jetzt so aus dem FF sagen, allerdings weiß ich nicht mehr die genaue Reihenfolge. Also, vorab muss ich natürlich sagen, dass ich natürlich auch materielle Wünsche habe und natürlich auch, keine Ahnung, so wie du jetzt das mit dem Haus im Wald oder sowas, ne, so Dinge hätte, die mir davor schweben und viele Sachen sind sicherlich sehr begehrenswert und es wäre auch toll, Dinge zu erleben, von denen man nur träumen kann. Aber unterm Strich, wenn ich so versuche, diese Basis eines glücklichen Lebens und was auch immer Glück sein soll, für mich zu identifizieren, dann bin ich halt gelandet bei uneingeschränktem Frieden überall und in jeder Hinsicht für immer. Relativ genauso, wie ich es jetzt hier gerade gesagt habe. Gesundheit für meine Familie und Freunde, am besten für jeden Menschen. Und Nummer 3, Liebe. Weil ich glaube, dass das so ein bisschen die Garanten für Glück und Erfolg und alles Weitere sein können. Ich habe tatsächlich recht lange überlegt, ob ich so dieses Ding der ewigen Jugend und Sterblichkeit und auch eben Nicht-Vergänglichkeit mit reinpacken soll, weil das durchaus auch schon so ein Thema ist, was mich beschäftigt und wo ich mich frage, was soll denn das alles? Warum müssen wir vergänglich sein und alles? Es wirkt ja immer so weit weg, dass man das im Leben kaum bedenkt. Nichtsdestotrotz ist es halt die Realität für uns alle und eine sehr bittere. Jetzt gibt es natürlich Leute, ganz viele, die da draußen sagen, nee, ist voll gut, also das ist voll in Ordnung, man hat so seine Zeit auf der Erde und sollte die vollends genießen und das Leben nach allen Möglichkeiten ausschöpfen, das Beste rausholen, was wir hier in unserem Land, in unserer Generation ja auch ganz gut können. Da sind wir sicherlich privilegiert. Nichtsdestotrotz finde ich das mit der Vergänglichkeit schon irgendwie, weiß ich nicht, es lässt so viele Fragezeichen offen. Und das ist etwas, was durchaus für mich eigentlich so ein Hauptwunsch wäre. Allerdings, wenn man jetzt mal bei diesem Fantasiemodell mal Abstriche machen müsste und halt wirklich, sagen wir mal, naturgemäß an dieser Vergänglichkeit festhalten muss, dann wären halt eben die erstgenannten drei Wünsche wahrscheinlich meine Wahl.
Ja, das sind doch schöne Wünsche.
Ja, was wäre es denn bei dir?
Unsere Follower sehen das relativ ähnlich wie du. Also super viele haben gesagt, sie würden sich Weltfrieden wünschen. Gesundheit und Liebe für alle. Eine Followerin, das ist mir im Kopf geblieben, die ist offensichtlich irgendwie, weiß nicht, frisch verliebt oder in einer sehr glücklichen Beziehung. Die hat sich gewünscht, für immer verliebt zu bleiben. Das fand ich irgendwie schön.
Ja, voll.
Gesundheit haben sich viele gewünscht. Viele hätten gerne nochmal Zeit mit verstorbenen Menschen, die ihnen nahe standen. Ja,
Ja.
andere wünschen sich halt eben irgendwie so klassisch das Eigenheim oder ja, einfach ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit, einen Beruf, der sie nicht nervt, mehr Zeit zu reisen. Ich habe das für mich so betrachtet, dass ich gedacht habe, okay, natürlich würde ich mir Weltfrieden wünschen und auch irgendwie Liebe für alle und dass alle satt werden, aber das ist mir alles zu abstrakt. Ich habe mich darauf fokussiert, mir zu überlegen, was sind die drei Dinge, die ich mir wirklich am meisten wünsche, die ich auch in der Hand habe, umzusetzen. So habe ich das betrachtet. Also ich habe jetzt nicht so hochtrabende Wünsche. Meine Wünsche, die ich jetzt habe, die sind sehr bescheiden. Das sind aktuell für mich drei Dinge. Ich wünsche mir, dass der Podcast weiter wächst und erfolgreicher wird. Das ist einfach was, wo ich sehr viel Herz reinstecke, du ja auch, und auch sehr viel Zeit und wovon ich einfach hoffe, dass es weiter aufwärts geht. Ja, wir haben uns im letzten Jahr deutlich gesteigert im Vergleich zum ersten Jahr und ich will einfach, dass es weiter aufwärts geht, dass wir weiter diese Reise machen und es irgendwie weiter so eine geile Motivation gibt, weiterzumachen. Das berühmte Haus im Wald, das ist mein zweiter Wunsch. Wie gesagt, auch sehr, sehr handfester Wunsch, jetzt keine hochtrabende Sache. Das muss jetzt auch keine Villa oder kein Palast sein. Wie gesagt, ich bin da super offen für ganz, ganz viele Sachen, vom Tiny House über was weiß ich was, ehemaliges Ferienhaus, Jagdhaus, irgendwas. Hauptsache, es ist irgendwie wohnlich und gemütlich. Eine Sache, die auf meiner persönlichen Liste ganz weit oben steht. Punkt 3, mehr Zeit mit meinem Sohn. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das sind einfach, wie gesagt, drei Dinge, die ich mir halt am meisten wünschen würde.
Ja, auch sehr schöne Wünsche, ne? Und wie du schon gesagt hast, die sind jetzt nicht komplett weit weg. Also so, ich finde, dieses Thema Frieden auf Erden ist natürlich etwas, was man sehr wenig selbst beeinflussen kann. Also natürlich kann man es durch eine gewisse pazifistische und friedensorientierte Weltanschauung irgendwie auch vorantreiben und sein, also man beeinflusst natürlich auch die Umwelt davon, damit, wie man so selbst auftritt und was man für eine Idee vom Leben hat. Nichtsdestotrotz können wir natürlich auch über viele Konflikte auf der Welt haben wir einfach keine Handhabe, leider. Und deswegen ist es halt ein Wunsch, der sehr weit weg ist. Und eigentlich kann man ja sagen, wenn man so, sich sowas ansieht wie, was ich jetzt sagte, Friede, Gesundheit und Liebe, kann man sich eigentlich als glücklicher Mensch bezeichnen, ne? Muss man so sagen. Also die meiste Zeit meines Lebens, wenn das meine Wünsche sind, gingen die voll auf, muss ich sagen.
Ja, das ist so. Und das ärgert mich auch ganz, ganz oft an unserer Gesellschaft, dass viele Menschen einfach, wie gesagt, wir haben da oft drüber gesprochen, es gibt Dinge, die man hierzulande kritisieren kann, die nicht gut laufen, die man wirklich mit vollem Recht kritisieren kann. Aber wenn man den Blick über den Tellerrand hinaus schweifen lässt, dann bleibt die Erkenntnis, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du einen Job hast und dein Kühlschrank gefüllt ist und du körperlich gesund bist, dann gehörst du zu den Top 10% dieses Planeten, so, ne? Was
Ja.
so die Glücksskala angeht. Das sollte man sich vielleicht manchmal bewusst machen, wenn man so über den eigenen Alltag schimpft, wo man eigentlich so auf dieser imaginär globalen Nahrungskette so steht.
Ja,
Aber ja,
genau.
natürlich, wie gesagt, gibt es genug Grund zum Schimpfen und genug zu kritisieren, aber so ein bisschen Bewusstsein für andere Realitäten tut gut. Und was jetzt irgendwie den Frieden auf Erden angeht, ich würde mir das auch wünschen, jeder würde sich das wünschen, aber mich zermürbt dieser Gedanke auch zeitgleich, wenn ich dann sehe, wie viel Krieg und Leid und Konflikt in der Welt ist und ich mache die Nachrichten an und ich sehe diesen immer schwelenden Konflikt zwischen Israel und Palästina, wo ich Zeit meines Lebens, ich habe als Kind, haben meine Eltern mich ja schon vor die Nachrichten gesetzt, als ich irgendwie 7, 8 Jahre alt war. Da kann ich mich schon erinnern, das ist eine meiner ersten Erinnerungen, dass ich meine Eltern gefragt habe, wer sind die Palästinenser und was ist los, was haben die für ein, was ist die Situation, ne? Und jetzt gucke ich darauf irgendwie, jetzt
Ja.
gucke ich darauf 35 Jahre später oder so und denke mir, nichts hat sich geändert.
Es hat sich nichts geändert. Gar nichts, nein, das ist
Es
so.
ist eher noch schlimmer geworden und das frustriert mich so und das zermürbt mich so und ja, das ist einfach so ein schönes Ziel, Friede für alle Menschen und jeder Mensch hat das verdient, in Frieden und Sicherheit zu leben und in Liebe zu leben. Das sind ja auch Dinge, die dann aus so einer Sicherheit dann irgendwie erwachsen können, ne?
Ja, genau.
Aber ja, so viel ist es halt nicht vergönnt.
Nein, leider nicht. Ja, und ich glaube halt auch, dass wir Menschen, speziell wir in unserer verwöhnten Friedenswelt, dazu neigen, auch relativ schnell unzufrieden zu werden und zu meckern und größere und höhere Wünsche zu haben. Und was soll man sich jetzt irgendwie Lamborghini und was weiß ich für einen Käse wünschen? Weil ich glaube, dass selbst wenn du irgendwie, keine Ahnung, mit einem goldenen Löffel geboren wurdest oder wie auch immer schnell zu Geld kommst und dir auf einmal alles leisten kannst, dann glaube ich auch, dass das irgendwann langweilig wird, weil unterm Strich, was willst du mehr? Welches Glück brauchst du mehr als, keine Ahnung, manchmal einfach nur die Gewissheit zu haben, ich kann mich jetzt hier gemütlich hinsetzen, sitze im Warmen, lese vielleicht ein gutes Buch und kann komplett frei entscheiden, was ich heute esse.
Ja.
Das ist doch der Hammer. Das ist doch der Hammer. Was will man denn eigentlich mehr, weißt
Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort, Wort zum Sonntag. Das ist halt auch so ein Ding, wir könnten da jetzt irgendwie ewig drüber schwelgen, und über diese Thematik philosophieren, ohne zu irgendeinem nennenswerten Schluss zu kommen. Aber ich finde, wir haben den Fall schön besprochen und hinter uns gebracht. Wir haben diese Nachbesprechung geil gehabt. Es gab noch eine Q&A-Session bei Instagram, wo ich gesagt habe, ich hatte halt keine Zeit, die Fragen dann in der Story zu beantworten. Deswegen hatte ich angekündigt, dass wir das in der Folge einbauen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, finde ich. Das können wir in der nächsten
Ja, das
Folge,
stimmt.
das können wir in der nächsten Folge
Man sollte
angehen.
aufhören, wenn es am besten ist.
Dann hätten wir schon längst vor ewiger Zeit schon aufhören sollen. Nein, ja.
Naja.
Aber es bleibt mir noch der obligatorische Aufruf, eben schon mal kurz angeteasert, bisschen Eigenwerbung. Folgt uns bitte bei Instagram, helft der Community zu wachsen. Das Ziel von 3000 Followern bis zum Jahresende haben wir relativ deutlich geschafft, aber ich will es noch weiter in die Höhe treiben. Ich will, dass die Community wächst, ich will neue Gesichter. Es macht richtig Spaß, da mit euch zu interagieren und ich freue mich echt wie so ein kleines Kind über jeden, der dabei ist. Folgt uns bei YouTube. Wenn ihr irgendwie Bock habt, uns auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen, dann guckt mal in unseren Merch-Store. Ihr könnt da sehr gemütliche Pullis und sehr geile Tassen finden, mit einem Paradiesvogel unter anderem, der von Daniel designt wurde. Es gibt ja Sportbeutel und guckt einfach mal rein. Ihr könnt uns einen Kaffee bei Ko-fi ausgeben, wenn ihr besonders geil findet, was ihr hört und uns ein bisschen unterstützen möchtet. Ihr könnt unsere Amazon-Wishlist aufsuchen und uns ein kleines Weihnachtsgeschenk irgendwie in den Präsentkorb packen. Auf Anfrage gibt es auch die Postfachadresse für irgendwelche selbstgemalten Bilder oder selbstgebackenen Kekse. Und die größte Unterstützung, die ihr uns zuteil werden lassen könnt, ist einfach, hört uns weiter zu, erzählt euren True Crime begeisterten Freunden von uns, macht ein bisschen Werbung, teilt uns in euren Stories und bewertet uns bitte in der Podcast-App eurer Wahl. Helft uns einfach mit, uns ein bisschen zu verbreiten. Das ist das allercoolste Geschenk, das ihr uns machen könnt.
Mehr kann ich nicht hinzufügen. Es war wie wieder ein sehr rundes Werbepaket von dir. Nein, aber es ist so. Genauso, wie es ist. Ja.
Ja, dann.
Ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Genießt es. Wer noch nicht reingekommen ist, macht es so wie Fabian und kommt rein. Hört vielleicht noch ein paar Weihnachtslieder, was auch immer.
Ja.
Macht es gut.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.